Dieser Channelcast wird Ihnen präsentiert von Tech Data.
So, herzlich willkommen zur Ausgabe 19 von Channelcast. Heute live von dem Tech Data Forum 2012 in München, hier im MOC. Wahrscheinlich hört man es im Hintergrund, also ganz ausblenden kann man es natürlich nicht, aber ich finde es ganz gut, dass so ein bisschen die Live-Atmosphäre rauskommt.
Das ist relativ oder mit rüberkommt,
ne? So das Gemurmel. Und wahrscheinlich kommt dann auch so die eine oder andere Durchsage hier mal in der Halle zu Gewinnspielen und sonstigem Zeug, aber das soll uns auch nicht weiter abhalten.
Auf gar keinen
Fall. Wir bedanken uns auf alle Fälle vorab mal bei TechData, dass wir die Möglichkeit hatten, hier mal live zu podcasten. Es sind da doch ganz viele Leute auch hier und die haben uns hier ein schönes Plätzchen zur Verfügung gestellt. Gestern haben wir alles aufgebaut. Technische Unterstützung war super. Hat alles tadellos funktioniert. So, bevor wir aber loslegen, wer ist noch mit dabei heute? Zu meiner Rechten heute mal ausnahmsweise der Andreas Raum, servus.
Servus Christian.
Und mir gegenüber, frisch und entspannt, der Damian.
Völlig relaxed, hallo.
Grüß dich, servus. So, ich möchte noch loswerden zwei Dinge, und zwar ein Errata oder Erratum. Eins ist Erratum, oder?
Ja.
Ein Erratum loswerden und eine Entschuldigung loswerden.
Oh.
Entschuldigung geht an dich, Damian.
An mich?
Ja. Und es verknüpft auch mit dem Erratum. Ich habe nämlich das, wenn du dich erinnerst, in der letzten Folge hattest du erzählt, dass ja Lexmark völlig aus dem Tintenstrahlerbereich ausgestiegen ist. Und da habe ich ja heftig dementiert.
Ja.
Und da habe ich mir gesagt, nee, das stimmt nicht. Die machen weiterhin Business Inc. und so weiter. Ich habe mich da eines Besseren belehren lassen. Der Artikel ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen.
Du hast einen Faktencheck gemacht.
Ich habe einen Faktencheck gemacht. Und du hattest völlig recht mit dem, was du gesagt hast. Also deine Information war völlig richtig. Und ja, so möchte ich das einfach nochmal klarstellen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Und ich habe gestern nochmal mit dem, gestern Abend war noch eine Veranstaltung am Vortag von TechData. Da war auch der Frank Bolten da, der neue Retail-Chef hier von der TechData.
Mhm.
Auch ein ganz eifriger Channelcast-Hörer, der liebt diesen Podcast über alles, wie er sagt.
Ach so.
Der hat uns noch auf alle Fälle einen Tipp mitgegeben. Er hat gesagt, was wir noch ein bisschen besser machen könnten, ist, wenn wir manchmal nicht weiter wissen und sagen, müssen wir einen Faktencheck machen oder sowas, dann sei es nochmal verdammt unsere Pflicht, die bei der nächsten Sendung dann auch tatsächlich zu bringen.
Sehr gut.
Also müssen wir dann in Zukunft tatsächlich mal notieren oder
das
so.
Das ist so lästig.
Ja, also entweder bauen wir eine gute Schattenredaktion auf, die das alles für uns erledigt, oder wir notieren uns das dann tatsächlich und korrigieren das dann auch entsprechend.
Ja, das können wir schon machen, denke ich.
Ja, ich denke auch. So, ansonsten sind wir heute mal ganz gespannt, wie hier so alles rumläuft, und vielleicht ist dann der ein oder andere hier, den wir uns dann auch mal schnappen. Wir haben ein viertes Headset heute hier, das man aufziehen kann, und dann können wir da immer noch jemand zuschalten. Sonst haben wir gekühltes Bier schon da, wir haben Wasser da. Damian hat jetzt auch schon was gegessen.
Und das hört sich ja an. Also, ich hatte kein Mittagessen.
Ja.
Ich bin hier nur im Stress.
Du bist nur im Stress. Ja, der Damian, der hatte heute am Laufe des Vormittags das Kongressprogramm geleitet hier bei TechData.
Ganz genau.
Und da reden wir sicherlich nachher noch ein bisschen drüber. Waren unbedingt nämlich tolle und spannende Themen, wie ich fand. War inhaltlich sehr toll gemacht. Aber da reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ich hätte gesagt, wir steigen wieder ein mit der gewohnten Rubrik, was ist aktuell passiert seit der letzten Sendung, und reden auch so ein bisschen über die Personalien. Der Damian hat Themenliste nicht dabei. Der Andreas, du hast sie gerade aufgerufen.
Ich habe sie da.
Ein Thema vielleicht, mit dem wir mal einsteigen sollten, weil das war doch eine ziemlich große Überraschung in der Branche, wie ich fand. Elektronikpartner ist bei notebooksbilliger.de eingestiegen. Das war sicherlich so, hatte so keiner auf dem Radar, gehe ich mal davon aus, oder? Hatte da von euch einer irgendwie eine Vorahnung?
Also das war eine wirklich große Überraschung, muss man sagen, für alle. die nicht unmittelbar damit beteiligt waren. Und hat natürlich auch für eine Menge Diskussionen in der gesamten Branche gesorgt. Nicht zuletzt auch eben bei den EP zugeordneten Partnern, bei den Fachhändlern. Und das war ja auch, wir hatten ja die Gelegenheit heute auf dem Kongress hier sowohl den Notebooks-Billiger.de an von Wedemeyer, den Chef an von Wedemeyer zu haben, als eben auch Karl Trautmann von Elektronikpartner, und die haben sich auch dazu geäußert, also was das Ganze soll.
Was haben Sie gesagt?
Naja, also von notebooksbilliger.de Seite hat der Arndt von Wedemeyer gesagt, sein Bestreben an dieser Minderheitsbeteiligung, er hat ja nach wie vor die Mehrheit, sei in erster Linie gewesen Sortimentserweiterung. Mhm. Weil er sagt, als reiner Onliner brauchst du halt doch ein sehr, sehr breites und auch ein tiefes Sortiment, Stichwort auch Longtail. Ne? Und da brauchte er halt eben nicht nur die graue Ware, also sprich alles, was mit Computern und so zu tun hat, sondern auch braune und auch weiße Ware sogar. Und da ist natürlich so ein Partner wie Elektronik Partner super geeignet, ne? Weil der hat ja das ganze Sortiment. Da.
Ja, da macht es sicherlich durchaus Sinn.
Er hatte mir vorher schon mal gesagt, dass auch als reiner Onliner brauchst du halt doch ein Volumen, was das Umsatz betrifft. Und das sieht er bei mindestens 500 Millionen Euro Umsatz. Also da ist er auf dem Weg dahin, da ist er aber noch nicht. Und er sagt ja mindestens. Und da wird ihm halt eben die Ausweitung des Sortiments weiterhelfen, diese Zielgröße zu erreichen.
Mhm. Ist denn auch klar, was die Elektronikpartner, was die Leute von der Fraktion davon haben, von dem Deal?
Ja, also...
Besseren Zugriff auf IT oder günstigeren Einkauf? Oder?
Nö, davon gar nichts. Sondern einfach, dass sie beim Thema Online-Vertrieb dabei bleiben wollen. Also Karl Trautmann hatte so ein bisschen provokativ gesagt, ja, ihr seid ja im stationären Handel wunderbar erfolgreich, aber im Online-Handel eben nicht so sehr, ne? Und daraufhin hat er mir heftig widersprochen, sie seien total erfolgreich im Online-Handel. Gut, nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis.
Die hatten, glaube ich, online natürlich gemacht und sind dann wieder raus,
sind
oder?
Sind sie wieder raus, ja. Wie er sagte, aber nicht wegen Erfolglosigkeit, sondern ich weiß nicht mehr aus welchem Grund. Zu große Komplexität, glaube ich, war eben der, was er gesagt hat. Aber die sind natürlich, die können natürlich auch nicht ihre Augen vor der Entwicklung der Welt verschließen, und Online-Vertrieb macht eine Riesenentwicklung, und da muss auch so eine Kooperation, die Elektronikpartner, muss da einfach dabei sein. Mhm. Und jetzt nutzen sie halt eben den Einstieg bei Notebooks Billiger dazu, einfach an dieser Entwicklung zu partizipieren. Vielleicht wird da ja nochmal irgendwie was mehr raus, vielleicht lernen sie was, vielleicht haben sie eine Idee, wie sie selber nochmal da eine aktivere Rolle spielen wollen, das werden wir dann sehen.
Ja, es gibt denen zumindest mal die Möglichkeit, da jetzt auch ein bisschen rum zu experimentieren.
Genau.
Soweit ich das verstanden habe und gehört habe, stecken da jetzt keine konkreten, exakten Zielsetzungen dahinter, sondern man hat jetzt diese Beteiligung und wird jetzt einfach mal versuchen, was sozusagen möglich ist, aber hat jetzt keine grundsätzlich extrem überzogenen Erwartungshaltungen. Ja? Also eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass notebooksbilliger.de einen Investor mit an Bord nimmt, um frisches Kapital auch zu bekommen, aber da bist du dann natürlich in deiner Handlungsfreiheit schon deutlicher eingeschränkter. Ne?
Ja, also ich denke auch, das Thema Eigenkapital spielt eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang in diesem Fall, aber sicherlich, wenn du wächst und so dynamisch wächst, wie auch notebooksbilliger.de, dann musst du natürlich auf der Kapitalseite irgendwie auch nachziehen,
ja.
Weil du musst das Wachstum ja finanzieren. Und bislang sind die ja noch total privat, die Notebooksbilliger. Und jetzt haben sie erstmal so einen Investor mit reingenommen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Größenordnung. Das ist, glaube ich, ja nicht kommuniziert worden.
Ich glaube nicht, ne.
Und das, ich, gut, gesagt, dann wird man mal sehen, wie es weitergeht.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, dass für den Arndt von Wedemeyer es total wichtig ist, dass er nach wie vor die Mehrheit hält. Also die Mehrheit abgeben, das würde er nur, wenn es gar nicht anders geht.
Ich denke auch, der will sich da schon den Handlungsfreiraum bewahren, sozusagen. Ne? Und das ist schon auch ein ganz wichtiges.
Also wenn er verkauft, dann geht er, glaube ich, ganz raus.
Ganz raus, ja.
Dann geht er ganz raus und macht irgendwas anderes.
Mhm. Naja, denke ich auch. Ja. Mhm.
Ich halte es aber schon für sinnvoll, also den Ansatz aus EP-Seite schon nicht für ganz sinnfrei, zu sagen, wir müssen ja nicht alles selber machen. Man muss nicht selber einen Online-Shop betreiben. Womöglich manövriert man sich in die Position, sich in in Konkurrenz als Kooperationsbetreiber in Konkurrenz zu den Partnern zu begeben. Und das sind ja Dinge, die nicht wirklich sein müssen.
Mhm. Und ja, ich finde das auch mal einen ganz spannenden Ansatz.
Ich finde das Modell schon interessant. Und sagen wir mal so, ein Online-Shop funktioniert doch deutlich anders als der stationäre Handel, den eine EP betreibt. Und diese Kultur im eigenen Unternehmen zu verankern und zu entfalten. Ich meine, Mediamarkt ist das Beispiel, wie man beides gleichzeitig machen kann, ohne was vernünftig zu machen.
Ja, also ich denke, da muss man jetzt mal ein paar Monate vergehen lassen, um mal zu sehen, was da so dabei rauskommt, ob es dann erste Projekte auch gibt, also erste sichtbare Projekte, ob es nach außen und irgendwas gibt. Die Frage ist natürlich auch, wie die Erwartungshaltung der Elektronikpartnerleute ist. Also der Händler, die sich immer einen Online-Auftritt gewünscht haben, ja, die gesagt haben, wir brauchen das ganz einfach, ist natürlich auch ein Stück weit immer situationsbedingt und wieder aufgestellt.
Ich denke, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, Christian.
Ja.
Also das, weil da ist der Notebooks-Billiger schon mehr Konkurrent als Partner.
Ja.
Wie sagen, ich glaube, der unmittelbare konkrete Nutzen liegt erst einmal auf der Seite von notebooksbilliger.de in der Sortimentserweiterung. Mhm. Und die Elektronikpartner, das ist erstmal so ein mittelbarer Nutzen, dessen wirklich konkrete Ausgestaltung man derzeit, also ich jedenfalls, noch nicht so richtig erkennen kann.
Das sehe ich auch noch nicht.
Das muss man sich so auch nicht.
Das sehe ich auch noch nicht.
Muss man sehen. Gucken, was die Zukunft bringt.
Ja, müssen wir nächste Zeit öfter mal die EP-Homepage auch aufrufen.
Aber auf jeden Fall ist ja eins interessant. Ich meine, der Cyberport gehört ja schon seit Jahren zu Burda, genau, Computer of Universe. Red Kuhn ist auch übernommen worden von einem Großen der Branche. Und da fragt sich natürlich so ein selbstständiger Unternehmer wie Arndt von Wedemeyer,
mach ich denn jetzt?
Wo bleibe ich denn jetzt? Ne? Was muss ich tun? Und jetzt hat er den ersten Schritt gemacht. Ne?
Ja, ja.
Es wird sich noch einiges verändern. Ne?
Ich denke auch, dass sich da in der Branche noch einiges tut. Da ist im Moment schon ziemlich viel Bewegung drin.
Mhm.
Und du hattest es gerade auch angesprochen, Cyberport, da... Die gehen ja sozusagen ein bisschen einen anderen Weg. Also es waren ja früher ein reiner Onliner. Glaube ich, dann aber mit dem Ladengeschäft in Dresden.
Ja.
Ist ja ihr Flexstore sozusagen. Also
ja.
Sitzen ja da in der Gegend.
Genau.
Und wie wir jetzt gehört haben, wollen die ja noch einige Läden gründen, ne?
Ja.
In Deutschland. Und hat es durchaus auch begründen können, warum und weshalb. Und sieht da schon nach wie vor auch gute Chancen für den stationären Handel für sich.
Ja.
Interessant. Apropos,
was mich überrascht hat in dem Zusammenhang ist, dass wir hatten ja Fritz Eutmann hier, den Geschäftsführer von Cyberport.
Ja.
Und der sagte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben ja schon 50 Läden.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Zumindest in Deutschland
ist das nicht
8.
sichtbar, ne?
In ja. Deutschland 8.
Das ist eine Kooperation in Österreich.
Aha.
Mit Niedermeyer, sagt mir aber nichts.
Niedermeyer? Nee, hat mir auch nichts gesagt.
Hört sich nach einem Skifahrer an.
Und die hätten schon und die hätten in Österreich so viele Läden. Aber man kooperiert.
Ah ja, okay.
Und deswegen meint er auch das nicht direkt. Also, sie haben in Deutschland, glaube ich, 8?
Hat er gesagt.
8 hat er gesagt, genau.
Ja, ich glaube schon. 8, ja.
Und wollen ausbauen und über Kooperation in Österreich hätte man aber schon 50 irgendwie im Zugriff.
Okay. Ja. Mhm. Das ist richtig.
Verfügt also mithin über einen weichen Erfahrungsschatz.
Kann man so sehen. Ne?
Was ja auch jetzt nicht gerade verkehrt ist.
Ja.
Nee. Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, Andreas.
Ja, apropos Beteiligung, da gibt es auch noch eine zweite Meldung, die ich notiert habe. Betrifft mal wieder Mediasaturn. Die haben nämlich auch zugekauft. Oder sich beteiligt. Nein, sie haben es, glaube ich, nicht komplett übernommen, aber sie haben sich beteiligt an Flip4New. Sagt mir jemand was? Flip4New? Kennt ihr jemand?
Vorher kannte ich das Unternehmen nicht.
Also ich kannte die vorher. Ich habe mir das aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich wollte mal ein altes iPad oder irgendein altes iPhone verkaufen. Da bin ich über die mal gestoßen. Das ist im Prinzip eine Plattform, da gibst du an, was du für ein Gerät hast. Und dann sagt er dir, in welchem Zug, fragt er dich kurz, welche Ausstattung da dahinter ist. Das ist alles so vorgefertigt im Prinzip. Und dann wird noch gefragt, in welchem Zustand das Gerät ist. Und dann nennt er dir schon einen konkreten Preis, den du dafür bekommst.
Mhm.
Und das hast dann mehrere Möglichkeiten. Du kannst dann sagen, ich möchte das als Bargeld ausbezahlt haben oder ich möchte das Geld überwiesen haben und schickst das Gerät dann ein. Du kannst aber auch sagen, ich wechsle jetzt gerade vom iPhone 3GS und möchte das iPhone 5 und nehme das als Anzahlung. Dann hast du einfach nur noch den Differenzbetrag zu machen. Also auch das sind durchaus Möglichkeiten. Und ist eben eine Plattform, in der man Gebrauchgeräte einstellen kann und dann sofort auch das Geld mehr oder minder dafür bekommt. Was heißt sofort? Du musst natürlich das Gerät vorher einschicken. Es wird begutachtet, ob das auch deine Angaben auch in Ordnung sind. Und dann kriegst du das Geld. So.
Und bei denen, wohin vermarktet Flip2New denn?
Bitte?
Wohin vermarkten die denn die Gebrauchgeräte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass sie das schon auch über Plattformen wie eBay und Ähnliches wahrscheinlich dann weiter absetzen. Interessant an der Meldung ist natürlich auch, dass die MSH ja schon mal dran war an so einem Unternehmen. Rebuy hießen die, glaube ich. Das war ja eine Übernahme, die auch geplant war, dann aber kurz davor gescheitert ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, was damals der Grund gewesen ist.
Ich glaube, da war der
Minderheitsgesellschafter,
der sein Veto eingelegt hat.
Man hätte es ja fast vermuten können.
Ja, Kellerhals.
Und dieses Mal hat er aber entweder offensichtlich abgenickt und hat gesagt, ja, es macht doch irgendwie Sinn. Oder es gab aufgrund des Gerichtsurteils, das ja doch nochmal ein bisschen klargestellt hat, bei welchen Dingen und bei welchen konkreten Sachen Kellerhals auch ein Veto hat. Also da hat es ja nicht bei jeder Kleinigkeit. Mhm. Also, kann ja nicht jeden Bürostuhl, der angeschafft wird, dann sagen, nee, es gibt keinen Bürostuhl. Ihr nehmt weiter mit dem Holzstuhl hier oder so. Nee, also ob es damit zusammenhängt. Aber vielleicht hat er mittlerweile auch erkannt, dass es durchaus sinnvoll ist. Die Flip4New sollen jedenfalls integriert werden. Dahingehend auch, dass man die auch in die Shops reinbringen möchte. Ja. Also die werden dort einfach auch präsent sein. Okay. Eine Anlaufstelle sein für Kunden, die sagen, oh, ist ja prima, da bringe ich ja mein älteres Gerät. Muss ich dann nicht mehr auf eBay einstellen, fotografieren und so weiter, beschreiben, abwarten, darauf hoffen, ob ich ein Geld kriege oder nicht. Sondern kannst halt eben da gleich hingehen und sagen, so, hier ist mein Gerät. Und nimmst es dann als Gutschein gleich mit und kannst dir ein neues kaufen, gehst an die Kasse. Gut, ne?
Ja.
Also es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, die alten Geräte loszuwerden, schiebt ja durchaus den Verkauf an.
Also ich muss auch sagen, das ist mal von MSH eine Geschichte, wo ich sage, das ist richtig gut.
Ja.
Also das finde ich auch.
Schätze ich auch, ne? So ein.
Ja?
Wie willst du den Absatz ankurbeln? Es hat ja jeder was.
Ja.
Warum kaufen die Leute nichts Neues? Sie haben ja noch was. Hätten sie gern was Neues? Wahrscheinlich.
Ja, aber was machen sie mit alten Klamotten? Ne?
Genau.
Richtig. Nicht jeder will auf eBay da tätig sein. Und
nein.
Ja. Also was die Übernahme gekostet hat, wissen wir auch nicht. Darüber wurde natürlich Stillschweigen vereinbart.
Das wären MSH, keine Milliardenbeträge gewesen sein.
Nein, sicherlich nicht. Mediasaturn hat zumindest verlautbaren lassen, dass die beiden Hauptgesellschafter und Unternehmensgründer von Flip4New, der eine heißt Lennart Kleuser und der andere Michael Sauer, unabhängig und eigenständig Flip4New weiterführen werden. Und
ja klar, völlig unabhängig.
Ich glaube, also man hat ihnen einfach viel Geld gegeben für ihr Unternehmen und hat gesagt, super, und außerdem dürfen wir so weitermachen wie bisher.
Und macht uns viel Freude. Genau. Hauptsache, wir hören nichts von euch.
Richtig, ja. Also, so viel hierzu. Dann haben wir noch eine dritte Beteiligung, die ich mir noch kurz notiert hatte. Und zwar die Natalia Kaspersky. Den Namen kennt ja doch der ein oder andere. Kaspersky, ein Anbieter von Antiviren-Sicherheitslösungen, genau. Software. Ist ja, glaube ich, die ehemalige Frau vom...
Kaspersky, seine Ex.
Kaspersky, seine Ex, genau.
Ach so,
also
das
von
ist
dem Eugen Kaspersky.
Ah, wie schon wieder eine neue Information.
Ja, und die ist ja auch ganz rührig und die hat sich jetzt an G-Data beteiligt.
Ja.
Was ja ein richtig direkter Mitbewerber von Kaspersky ist. Und da hat man natürlich dann, stellt man sich natürlich die Frage, ist das jetzt hier ein Rosenkrieg, der da stattfindet? Oder aus welchem, oder ist sie einfach nur eine geschickte Geschäftsfrau sozusagen, die halt sagt, es lohnt sich, in solche Sicherheitsunternehmen irgendwie rein zu investieren?
Also es ist anscheinend so, dass es schon seit längerer Zeit eine Kooperation zwischen Kaspersky und GData gibt.
Ja.
Man ergänzt sich ja immer um Suchmaschinen. Das heißt, eine Antivirenlösung hat ja mehrere Suchengines intern.
Ja.
Und da kooperiert man schon seit Jahren. Die Zusammenarbeit muss über Frau Kaspersky zustande gekommen sein, die sich mit dem Kai Carsten Ficke, also dem GData-Chef, exzellent wohl versteht. Man hat eine ganze Zeit zusammengearbeitet und jetzt, wo die Beteiligung zustande gekommen, nachdem sie selber bei Kaspersky raus ist und nicht mehr beteiligt.
Ja, ja.
Und anscheinend war es so, dass sie sich schon länger die hatten einen eigenen Laden aufgemacht, die auch Security anbieten. Es hieß aber schon die ganze Zeit immer, sie würde sich noch beteiligen wollen und würde Beteiligungen suchen. Und man muss bei GData sehr glücklich über die Beteiligung gewesen sein.
Mhm.
Was das genau bedeutet, konnte mir aber noch niemand sagen. Ich habe das mal erfragt, aber das ist zu früh im Prozess.
Es gibt jedenfalls ein tolles Video auf YouTube, wo der Hochstrate, das ist ja auch einer der Vorstände von der GData, mit der Natalia Kaspersky an einer Hammond-Orgel steht. Und dann versuchen sie gemeinsam, naja, sie kann es natürlich, weil sie Russisch spricht, ein russisches, sehr bekanntes Volkslied, ich kann es nicht wiedergeben, wie es tatsächlich heißt. Mit? Ja.
Auch Donnerwetter.
Gemeinsam singen, das ist
ganz lustig. Geht das auf der Cebit legendär.
Man merkt auf alle Fälle, die haben schon ein bisschen Wodka-Intus, die beiden.
Also, ja.
Die sind da durchaus etwas ausgelassen.
Schön.
Also, ganz interessant.
Aber das fand ich in der Tat einen überraschenden Schritt.
Ja.
Als ich es gehört habe, habe ich gedacht, Donnerwetter.
Ja. Terratec. Kennt der ein oder andere sicherlich auch.
Selbstverständlich.
Hast du mal eine coole Aktion gemacht damals, oder haben wir damals bei Channel Partner doch eine coole Aktion gemacht, da habe ich die noch so gute Erinnerungen. Und zwar haben wir auch früher tatsächlich nochmal so richtig April-Scherze gemacht, wie du dich erinnerst.
Ja.
Und damals ist das Unternehmen Terratec in den Grafikkartenmarkt ja eingestiegen, oder später dann in den Grafikkartenmarkt eingestiegen.
Ja.
Da hatten wir damals die Meldung gebracht, Terratec steigt ins Grußkartengeschäft ein.
Und
eine Kooperation mit irgendeinem großen Kartenhersteller, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, gibt es irgendwie so einen ganz bekannten.
Ja, ja.
Und das hatten wir dann veröffentlicht und auch online.
Ja, stimmt.
Da sind wir ja eine halbe Stunde später angerufen worden, aber das bitte jetzt sein, also Telefone nicht mehr stillstehen.
Genau, dieser April-Scherz hat sensationell gut funktioniert.
Der hat richtig gut funktioniert, ja. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern an die Terratec. Und dieses Unternehmen Terratec gibt es jetzt nicht mehr in dieser Form. Wobei man sagen muss, es ist nicht ganz richtig, wenn man es so sagt, weil Terratec hat sich kurz vor der Insolvenz noch umbenannt in Blabla Entwicklungsgesellschaft irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie H und noch irgendwas Entwicklungsgesellschaft. Und hat und dieses Unternehmen ist anschließend in die Insolvenz gegangen.
Mhm.
Was heißt, dass der Name Terratec oder die Marke Terratec vorher sozusagen auf die Seite gebracht wurde? Keine Ahnung, wer die Marke gekauft hat, ob es einer der ehemaligen Gründer
ist. Ist die Marke verkauft?
Ich vermute mal. Also es ist meine Erklärung. Ich weiß es auch tatsächlich nicht genau. Aber ich denke mir, wenn Terratec sich umbenennt und 4 Wochen später die Insolvenz anmeldet, dann war das sozusagen ein Stück weit absehbar. Und man hat gesagt, Terratec ist eigentlich eine gute Marke. Oder sie ist zumindest noch irgendwas wert. Wir versuchen, die mal irgendwie rauszunehmen und möglicherweise kauft sie ja dann irgendjemand anderer. Ich meine, das ist ja mit Elsa ähnlich gewesen. Der Markenname, der ist ja dann weitergegeben worden oder Grundig und Telefunken und Saba kommt wahrscheinlich irgendwann wieder. Keine Ahnung. Ja. Das sind ja alles so Marken, die natürlich auch einen gewissen Wert haben. Aber Terratec selber oder sagen wir mal, das Unternehmen, das hinter Terratec steckte, als solches gibt es nicht mehr. Das ist insolvent.
Nein, das ist insolvent. Das Terratec ist ja eigentlich mal eine deutsche Erfolgsgeschichte gewesen und dann aber so unschön zu Ende gegangen.
Ja, einfach den Anschluss vermutlich einfach auch nicht hinbekommen. Ne?
Na, es fehlte die Vision.
Die Vision, was macht man anschließend, was machen wir später? Und so hat es nicht gereicht. war ja auch ein echt schwieriger Markt. Ja, ich meine, Grafikkarten und das noch in Deutschland produziert, das ist ja einfach.
Haben Sie es dann nicht mal irgendwie mit so Musikbox-Geräten?
Genau,
oder
Internetradio.
So?
Internetradios. Es fehlte die Produktvision. Das hat ja begonnen mit Musikern, die Soundkarten gemacht haben. Ja. Und nach der Soundkarte hat man experimentiert, es kam dann aber nichts mehr.
Ja.
Also da fehlte eindeutig derjenige, der eine Idee hat, der man dann gefolgt ist. Und letztendlich hat man nur noch Import gemacht mit ein bisschen Branding zum Schluss.
Ja.
Also das ist schade.
Ja, aber siehst du, das ist ja ein guter Hinweis eigentlich darauf, dass man nur noch Import gemacht hat und Branding und so weiter. Da geht es ja offensichtlich dann nur um die Marke Terratec. Und würde mich nicht wundern, wenn irgendein Taiwanese oder asiatisches Unternehmen oder Hersteller diese Marke da für sich die Marke kauft.
Also ganz schlecht ist die nicht.
Nee, sicherlich nicht. Nee. Sicherlich gut eingeführt.
Der Name ist.
Ja, aber ein Internetradio hat sich einfach auch nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Ist halt schon auch noch nach wie vor was für Liebhaber. Also ich kenne einige, die das machen, weil du halt irgendwie 15.000 Kanäle zur Verfügung hast und da wirklich tolle Spatenmusik.
Also ich habe mal folgende These. Es erinnert mich gerade ein bisschen an diese Zeiten, wo MP3-Player neu waren. MP3-Player war ein bisschen abgenudelt und dann kam Apple und hat was Tolles draus gemacht. Und ich glaube, bei Internetradio wird das schon auch gehen. Man muss es halt tun.
Ja, ist richtig.
Also bloß dazu brauchst du halt jemanden, der innovativ ist und der da den Drive hat, das zu tun.
Ja, der Michael Dressen läuft hier lang. Kann ihn mal einer schnappen und herholen und verdrahten. Ich wollte nachher noch ein bisschen was erzählen, oder machen wir noch eine Personalie, die hat ja auch mit TechData letztlich zu tun, der Alexander Spohr leitet wieder das Komponentenbusiness, ne?
Ich habe irgendwie den Eindruck, als hätten wir da vor 4 Wochen schon drüber gesprochen.
Nee, haben wir nicht.
Ein bisschen laut ist es. Entschuldigung.
Ja, schon zu hören. Ein bisschen laut. Das Mikrofon bitte noch ein bisschen mehr auf den Winkel. Ein bisschen höher das Mikro. So, ja, genau. So war es wunderbar. Okay. Also, gerade eben frisch eingetroffen, der Michael Dressen. Herr Dressen, sagen Sie mal was, ob man Sie verstehen kann.
Grüß Gott zusammen.
Man kann ihn hören, wunderbar. So, jetzt versuche ich den mal noch ein bisschen einigermaßen auszusteuern, damit man das auch gut hört. Ja, Herr Dressen, heute früh haben Sie, glaube ich, die meiste Zeit oder fast ausschließlich auf dem Kongress verbracht.
Genau.
Über den wir nachher gleich noch ein bisschen ausführlicher auch sprechen wollen. Jetzt haben Sie, denke ich mal, die Zeit auch genutzt, mal einen Rundgang zu machen, mal ein paar Leuten die Hand zu schütteln und mal zu sehen, ob alles so weit rumläuft oder ob es irgendwelche Querelen gibt. Genug los ist ja. Wie ist so Ihr Eindruck?
Ist auch mein Eindruck, dass viel los ist, vor allen Dingen in dieser Halle, in der Sie sich platziert haben. Es liegt wahrscheinlich an Ihnen, aber... Und guter Zuspruch, ich bin also jetzt 2 Stunden rumgelaufen und habe mal hier und da mit Kollegen gesprochen und gute Resonanz bekommen von Ausstellern, von Herstellern und gute Resonanz auch von den Besuchern, die ich gesprochen habe und selbst gute Resonanz von der Presse. Mhm. Ich meine jetzt nicht Sie, ich habe mit Ihnen ja nicht gesprochen, aber es waren auch andere Pressevertreter, da habe ich selbst von denen auch gute Resonanz bekommen. Ja. Mhm. Also ich war ja noch nie auf einem TechData-Forum.
Ehrlich?
Mein erstes.
Das wollte ja damals bei TechData bzw. der Vorgängergesellschaft Computer 2000 gearbeitet haben, aber da gab es das noch nicht, oder?
Da haben wir solche innovativen Formate noch nicht gemacht. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich damals Ideen hatte in diese Richtung, aber dann bin ich ja verscheucht worden über die Alpen.
Nach Italien?
Nach Italien, um genau zu sein, genau. Ja.
Genau, bin 91 nach Italien gegangen und insofern und dann irgendwann...
Haben Sie in Italien sowas mal ausprobiert?
So eine Art Hausmesse-Forum haben wir, glaube ich, in Italien nicht gemacht. Damals ist man ja noch gerne auf die großen Messen gegangen. Also in Italien war es die SMAU. Und da haben wir, glaube ich, 2-mal uns beteiligt. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Mhm. Und wir haben dann eine andere Veranstaltung gemacht bei uns im Mailänder Büro. Das Oktoberfest, weil die SMAU zufälligerweise im Oktober war. Und das war dann nach einigen Jahren ein absoluter Publikumsmagnet.
Ja. Oktoberfest funktioniert weltweit immer, habe ich so den Eindruck.
Das ist ein Exportschlager. Das war damals noch zu einer Zeit, also es ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, da war das noch nicht ganz so populär. Es gab damals und zwar schon den italienischen Sonntag oder so ähnlich oder Wochenende, aber es war nicht ganz so populär.
Ja, aber da mussten die nicht mit ihren Wohnmobilen hier über die Alpen rüber und zu uns, ne? Dann konnten die gleich da unten feiern. Ja, das hat ja auch was. Aber es gab wahrscheinlich nicht das leckere Bier wie hier in München auf dem
Absolut, wir hatten damals extra, wenn ich mich richtig erinnere, Paulaner, echt.
Im Ernst, oder?
Ja, ja, wir haben es extra organisiert.
Wenn schon, denn schon.
Brezen aus Bayern, ja, wenn schon, denn schon, genau.
Und Michael Dressen im Trachtenanzug?
Nein.
Nein.
Den habe ich erst gekauft, als ich wieder zurück war.
Herr Dressel, lassen Sie uns vielleicht ein bisschen über den heutigen Vormittag noch sprechen. Ein Novum auf dem Forum ist ja auch, dass erstmals parallel zur Ausstellung oder zur Messe auch ein Kongress stattfindet. Der Damian hat den ja organisiert, ist jetzt das falsche Wort, aber vorbereitet, vielleicht auch inhaltlich vorbereitet.
Ja.
Und ja, das hatte heute früh angefangen, so gegen 10 Uhr und dann waren wir dreieinhalb Stunden oder sowas ging es dann über die Zeit, ne?
Ungefähr 4 Stunden.
Wie war so Ihr Eindruck, Herr Dressen, vom Kongress?
Ja, ich meine, wir haben vor einem halben Jahr zusammengesessen und haben uns überlegt, was wir anders machen. Weil ich habe gesagt, das Forum, so wie ich es gesehen habe, also ich war noch nie auf einem Tech Data Forum, aber ich habe ja andere Foren vom Hausmessen, wie es immer nennen wollen, gesehen. Und ich habe gesagt, ich möchte etwas anders machen, weil dieses Format ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Was für mich wichtig ist, ich möchte die Kommunikation vom Hersteller zu unseren Kunden, also unseren Partnern, ermöglichen. Ich möchte die Kommunikation zwischen den Kunden ermöglichen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass so ein Kongress eigentlich ein geeignetes Format dazu ist. Und wir haben dann ein paar sehr interessante, auch inhaltliche Ideen gehabt. Und ich muss sagen, ich bin von der Umsetzung überzeugt. Auch wenn jetzt die Anzahl der Teilnehmer noch steigerbar ist. Wir hatten ja bei dem ersten Vortrag volles Haus.
Ja.
Und dann nach der ersten Pause sind viele natürlich hier rüber gelaufen aufs Forum und sind auch nicht wieder zurückgekommen. Es war ein bisschen schade, aber es hat mir gezeigt, also diese Auftaktveranstaltung hat mir gezeigt, das ist das Format, was interessant ist und die Inhalte, die wir dann hinterher hatten, waren also sensationell, ja.
Ja, die war wirklich sehr gut, muss man sagen. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Der erste Teil war, da ging es ja um die Fragestellung, hat der stationäre Handel eine Überlebenschance? Oder welche Überlebenschancen hat der stationäre Handel? Da waren Teilnehmer, du weißt es besser auswendig.
Ja, lass mich überlegen, ob ich es nochmal auf die Reihe kriege.
Machen natürlich wir von links nach rechts.
Dressen war natürlich dabei.
Ja.
Dann war Hans-Dieter Bisuwa von Fujitsu,
ja.
Vice President. Dann hatten wir Arndt von Wedemeyer, den wir vorhin schon genannt hatten.
Notebooks Billiger, ja.
Von Notebooks Billiger. Daneben saß der Karl Trautmann, glaube ich, von Elektronikpartner. Dann hatten wir Archibald Horlitz,
ja,
von Gravis.
Ja.
Dann war Fritz Eutmann von Cyberport. Und noch
Stefan Engel
von Lenovo. Also ja, eine gute Mischung eigentlich aus Distribution, Hersteller und Handel. Und beim Handel sowohl Online-Handel als auch stationärer Handel. Vielleicht ein bisschen viel für eine Stunde, also hätte man sicher noch länger drüber reden können oder man hätte eigentlich beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, vielleicht nehmen wir mal 2-3 weniger,
ja,
dass wir noch ein bisschen besser aufeinander eingehen können und ein bisschen stärker noch in die Tiefe gehen können. Aber ich habe auch hinterher das Feedback bekommen und Adresse, vielleicht haben Sie auch das Feedback bekommen, dass die wichtigen Punkte schon angesprochen worden sind, ne? Also dass diese Diskussion oder dieses Gespräch war schon auf einem guten Niveau. Das muss man schon sagen. Es war jetzt nicht einfach nur so bla bla bla, wie man das schon auf vielen sogenannten Podiumsdiskussionen gehört hat. Jeder gibt sein Statement ab und fertig ist. Sondern hier ist wirklich ein Dialog auch entstanden und es sind auch gute Punkte.
Ja, es war auch teilweise kontrovers. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass man natürlich so die ersten 10 Minuten, die ersten Viertelstunde die üblichen Argumente gehört hat und die üblichen Statements gehört hat, die man seit Jahren eigentlich auch hört. Ja, mehr Dienstleistungen und so weiter und so fort. Alles sehr pauschal. Aber es ging ja dann doch sehr stark schon ins Eingemachte rein. Ich hebe nur mal das Thema heraus, wie wichtig ist die Lage eines Jobs? Ja, ist es wichtig, irgendwo ganz zentral in einer 1A-Lage zu sein? Wie wichtig ist die Ladenausstattung? Da gab es ja auch durchaus konträre Ansichten darüber. Ja. Also Arndt von Wedemeyer hat ja gesagt, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Maschinen hier sauber geputzt sind. Alles andere spielt keine Rolle. Wohingegen, ich glaube, der
Hollitz.
Der Hollitz war es ja, der hat gesagt, nee, also Ladenausstattung ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
hört man auch.
Also zumindest in seinem Umfeld. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt geht es dann schon ein bisschen in die Tiefe auch rein. Und da gab es schon auch konkrete Ansätze.
Interessant fand ich ja in dem Zusammenhang, Interesse, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe ganz zum Schluss so eine Art Killerfrage gestellt. Ich habe gesagt, wer von Ihnen,
Anwesenden,
wenn Sie Kinder haben, genau, von den Anwesenden oben, würde denn seinem Kind empfehlen und zuraten, einen stationären IT-Laden heute noch aufzumachen? Und ja, ich glaube, es waren 8 auf der Bühne, 3 haben aufgezeigt.
Richtig?
Ich weiß gar nicht, haben Sie aufgezeigt, Herr Dressen? Nein.
Ich habe nicht aufgezeigt, nein.
Stimmenthaltung gemacht, oder?
Ich habe Stimmenthaltung gemacht, ja. Ich komme ja aus der Distribution, da muss man dann in sich dieser Frage neutral halten. Nein. Gut, ist. Also ich fand die Diskussion auf hohem Niveau, ja. Es sind kontroverse Dinge gewesen, die wir dann leider nicht ausdiskutieren konnten. Ich hätte dann dem einen oder anderen Kollegen dann schon noch was dazu sagen wollen. Und es ist letztendlich heute in Handel aufzumachen in einem sehr etablierten Umfeld, ist immer schwierig. Ja. Das hat nichts mit IT zu tun. Ja. Wenn Sie heute einen Schuhhandel aufmachen wollen, ist auch schwierig, ja, oder egal.
Sicher.
Also insofern, wenn man mit ganz neuen Sachen kommt, wo sozusagen das Produkt das ist, was zieht, dann ist es einfach, Handel zu betreiben. So ist ja übrigens auch IT-Distribution entstanden. Aber wenn das alles mal, wie wir festgestellt haben, convenient ist, ist es sehr schwierig.
Also ich fand es auch eine sehr, sehr schöne Diskussion. Es ging dann weiter mit dem nächsten Thema, da ging es darum, was macht oder warum ist eine Bechtle erfolgreicher als andere Systemhäuser?
Richtig.
War eine Runde, in dem die Chefredakteure der einschlägigen Branchenblätter vertreten war, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, sind aber da auch relativ schnell zu einem Konsens sozusagen gekommen, ne? Da gab es keine großen Differenzen, hätte ich jetzt gesagt.
Was für mich ein weiteres Highlight war die drei Händler, die wir eingeladen haben,
ja,
die ihre Geschäftsmodelle vorgestellt haben, ihre wirklich sehr eigenen und speziellen Geschäftsmodelle, die sehr erfolgreich auch sind. Und das war für mich eigentlich auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das wäre schön gewesen, wenn das mehr von den Kollegen auch gehört hätten. Ja, das wäre eigentlich Value Add für mich, wenn man sozusagen so eine Veranstaltung macht. Und dann hat man nicht eine Bechtle als Erfolgsmodell, okay, aber eine Bechtle zu kopieren, ist dann schon ein bisschen schwierig. Ja. Aber das, was wir dort präsentiert haben, den Kollegen, der die Drucker gemacht hat von Epson, der Kollegen, der die Cloud gemacht hat und dann der kleine Online-Bereich, das sind Dinge, die hätten vielleicht auch zur Nachahmung anregen können. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das ist etwas, was ich denke, wir eben, wenn wir das wieder machen sollten, auch als Format wieder aufnehmen sollten.
Ja, das ist wirklich so Best Practice und ist einfach handfest. Und da sind Leute da, die kann man ganz konkret fragen, wie habt ihr das gemacht, warum habt ihr das gemacht, was ist eure Motivation dahinter, wie ist eure Erfahrung, würdet ihr es wieder machen, wollt ihr ausbauen? Also da gibt es einfach auch konkrete Antworten dann darauf, ne? Und das ist sehr hilfreich. Und vor allen Dingen fand ich sehr beeindruckend, dass der Herr Gröbel, das war derjenige, der den Epson-Shop sozusagen hat, in Anführungszeichen,
also Epson-Only.
Epson-Only macht,
ja.
Aus Gröbenzell, dass der im Abspann sozusagen auch noch gesagt hat, ich lade euch alle ein, kommt ruhig zu mir, schaut es euch an.
Genau.
Das fand ich wirklich toll von ihm, dass er gesagt hat, er hatte überhaupt kein Problem damit, damit hinterm Berg zu halten, sondern hat jeden eingeladen, mal eine Runde bei ihm im Laden zu machen und sich da auch inspirieren zu lassen.
Es war schon wirklich interessant zu sehen, wie offen und auf welch hohem Niveau sämtliche Fachhandelsbeiträge auf dem gesamten Kongress waren.
Ja.
Und das ist ja nicht unbedingt normal, dass man dann Leuten, die irgendwo auch Mitbewerber sind, dann wirklich erklärt, wie die Dinge funktionieren. Also fand ich sehr schön.
Wobei wir haben auf unserem Vendor-Forum einen ähnlichen Eindruck mitgenommen. Wenn wir auf dem Vendor-Forum die verschiedene Breakout-Sessions gehabt, wo wir verschiedene Hersteller unsere Programme vorgestellt haben. Also es war sozusagen, das haben eben auch Mitbewerber mit in den Gruppen gesessen. Ja. Wir haben ein extrem gutes Feedback bekommen. Und nochmal, es geht einfach ein bisschen, dass man sich austauscht. Ja? Dass man sich zwischen Herstellern austauscht, dass man sich zwischen Kunden austauscht und dass Distribution Enabler wird. Das ist eigentlich das, was Distribution ganz am Anfang mal war, was wir vielleicht zwischendurch so ein Stück weit verlernt haben und was ich gerne wieder beleben möchte. Mhm. Ja? Mhm. Und dieses Messeformat ist eher für mich ein vertikaler Austausch. Das heißt, hier kommen sehr oft die Kunden, die einen bestimmten Hersteller schon haben, oder auch Kunden der TechData kommen natürlich hierher. Aber wir haben eine geringe Möglichkeit, von der TechData neue Kunden zu bekommen, mhm. ja, weil man zu so einem Forum in der Regel nur dann hingeht, wenn man sich mit dem Distributor verbunden fühlt. Und bei Herstellern ist es ähnlich. Also wir haben eine ganz wenige vertikale Ausbreitung. Und der Kongress ist für mich ein sehr vertikales Format. Ja? Das heißt, also man kann voneinander lernen, egal ob man nun den Hersteller macht oder den Hersteller macht. Und das ist eigentlich das, was den Value bringt. Und das wird in unsere Planung für nächstes Jahr einfließen.
Da wollte ich gerne einhaken. Ich habe jetzt aus Ihren Ausführungen, den letzten Ausführungen, so ein bisschen rausgehört, Sie überlegen nochmal, ob dieses Forum als Format wirklich das ist, was Sie weiterbringt. Das auch in den nächsten Jahren so
vom Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen wie die Diskussion, sollte man auf die Cebit gehen oder ja. Solche Geschichten. Ja. Und meine Feststellung ist halt, dass man dort eine sehr hohe horizontale, ich nenne es mal so, horizontale Geschichte, vertikale Geschichte hat. Das heißt, es kommen immer die man schon kennt. Ja. Ja? Aber man geht nicht in die Breite bei solchen Geschichten. Und ich sage mal, die Händler, die wir gut kennen, die besuchen wir ja auch. Mhm. Oder die sehen wir in anderen Gelegenheiten. Ja. Und das ist bei den Herstellern und Individuen das Gleiche. Das heißt also, das ist immer so wie Inzucht. Ja,
ja, das entspricht dem, was ich auch so höre. Ich habe im Vorfeld auch mit ein paar Händlern gesprochen.
Ja.
Und ich habe gefragt, geht ihr zum TechData Forum? Ja, gehen wir hin. Und was macht ihr da? Ja, wir gehen zu, meinetwegen HP, wenn es ein HP-Händler war. Aber die gehen dann auch nur zu HP. Und dann gehen sie nochmal so rüber und dann fahren sie wieder nach Hause.
Ja.
Also so richtig neue Kontakte und so, da scheint das Interesse dann auch ein bisschen begrenzt zu sein. Komischerweise, finde ich.
Ich kann das eigentlich gut nachvollziehen, ja? Weil es ist etwas, was einem selber ja genauso geht. Und deswegen überlegen wir auch ein bisschen zu so einem Format zu gehen, was mehr themenspezifisch ist, ja, vielleicht nicht mit 130 Herstellern, die wir hier haben, sondern vielleicht themenspezifisch, wo man 5, 6, 7 Hersteller hat, ja. Mhm. Und dann kommt man auch in die Situation, dass man Interesse wecken kann bei neuen Partnern. Und das wären dann neue Partner für eine TechData und möglicherweise auch neue Partner für die Hersteller. Mhm. Aber wie gesagt, wir denken da noch drüber nach, wie das genau aussehen könnte. Und
vielleicht mal noch ein Punkt, der auch den einen oder anderen interessiert oder was auch immer wieder kolportiert wird. Und vielleicht können Sie das mal uns diese Frage beantworten. Es wird ja oft behauptet, dass die großen Broadline-Distributoren diese Hausmesse machen, um richtig viel Geld damit zu verdienen. Was ist da dran?
Ja, das wäre sehr schön. Aber es liegt an der Natur der Sache, dass das eigentlich nicht funktioniert. Weil diese Messe ist sehr, sehr aufwendig. Ja? Wenn ich mal den Personaleinsatz sehe, den wir intern hatten, die externen Leute, die wir eingebunden haben, wenn sie sich den Messebau ansehen. Ich finde, die Messe ist super gelungen, wir haben einen super Messebau, aber ist es auch alles teuer. Ja? Und am Ende des Tages werde ich froh sein, wenn wir die Kosten dieser Messe decken. Es gibt Kollegen, die mit solchen Formaten auch Geld verdienen, aber auch das hält sich in Grenzen. Ja? Es geht ja immer darum, welchen Aufwand Nutzen habe ich. Ja?
Ja.
Und ich glaube, hier aus der Sicht des Distributors hat das eine gewisse Grenzwertigkeit und aus der Sicht des Herstellers, weil auch der Hersteller zahlt ja sehr viel Geld dafür.
Ja.
Ob es jetzt kleine sind oder ob es große Hersteller sind, eigentlich fast alle Hersteller haben uns signalisiert, extrem hohes Investment, ja, und wo ist eigentlich der Return? Und das muss man auch berücksichtigen. Wir machen das ja nicht zur Beweihräucherung, wir sollten es auf jeden Fall nicht machen zur Beweihräucherung. Und wenn es am Ende Formate gibt, die günstiger sind und mehr Nutzen bringen, dann bringt das allen was.
Also es ist nicht so, dass im Anschluss eines Forums oder einer solchen Veranstaltung die Umsätze nach oben schnellen. Das ist ja nicht der Fall. Ne?
Ja gut, das ist sowieso nicht. Also das ist ja in der Distribution mehr abhängig, wie viel Werktage man hat. Ja? Also hat man 20 Werktage, hat man 22 Werktage, dann macht man in 22 Werktagen 10% mehr Umsätze.
Umsätze.
Ja. Also das ist davon sowieso unabhängig. Hier geht es um die Anbahnung von Relations oder die Pflege von Relations, also in diesem Format eher die Pflege von Relations als die Anbahnung von Relations.
Ja.
Und das ist auch wichtig. Ich meine, wir haben es gestern gehört vom Ralf Klenk, der seinen Job da beschrieben hat als eigentlich Relationship Management. Und das ist, kann ich nur bestätigen, ist auch mein Job.
Ja? Reden mit Menschen.
Ja, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Herstellern.
Ja. Ja?
Und zwar gar nicht mal, dass ich jetzt da in allen Details drin bin, sondern es ist wirklich Relation Management. Und das ist natürlich von der Unternehmensspitze her neben der strategischen Ausrichtung das Wichtigste.
Ich würde gerne nochmal zwei Punkte ansprechen. Den einen, weil wir so ziemlich genau vor einem Jahr auch da heftigst drüber gesprochen haben. Ihr erinnert euch, Kollegen? Also nach der PK von TechData. Deshalb denke ich, sollten wir das Thema nochmal ansprechen. Im vergangenen Jahr die schlechteste PK aller Zeiten.
Ja, das ist definitiv so
gewesen. Das war furchtbar. Und wie fandet ihr dieses Jahr die PK?
Ich war nicht da.
Ihr wart beide nicht da.
Ich war hier ich war auch hier in der Halle beim Aufbau.
Okay, dann war ich ja der Einzige von uns, der da war, außer Michael Drissen natürlich. Vielleicht interessiert es euch, kurz zu hören.
Selbstverständlich.
Ja, klar.
Also ich fand das überhaupt keinen Vergleich in diesem Jahr. Man merkte, es war Management da, 4 Personen saßen dort. Die waren aber auch gut vorbereitet. Und es kamen Informationen rüber. So viel Informationen hatten Distributor ja auch gar nicht so immer zu bieten. Und deshalb fand ich es sehr schön, dass hier auch Markteinschätzungen kamen, die natürlich subjektiv gefärbt sind. Und es gibt sicher andere, die sehen verschiedene Dinge anders.
Ja.
Aber aus journalistischer Sicht ist das schon mal schön, weil du hast erstens was zu schreiben und du hast zweitens auch etwas, was vielleicht selber bei dir nochmal einen Gedankenprozess anstößt. Und du denkst, vielleicht ist das irgendwie so eine Sichtweise, über die ich nochmal nachdenken kann. Also fand ich ganz, ganz gut. Und ich sage das jetzt nicht, weil Herr Dressen neben mir sitzt, sondern weil ich jetzt tatsächlich so empfunden habe.
Naja, es hat sich ja auch einiges geändert. Wenn wir mal kurz Revue kapitulieren lassen, wer im vergangenen Jahr alles Teilnehmer der Pressekonferenz war, seitens des Managements von TechData, da sind nicht mehr viele, die jetzt, außerdem Marc Müller. Nur Marc Müller, ne? Alle anderen gibt's nicht mehr oder die Frau...
Herr Doll ist noch da, war der nicht letztes Jahr?
Der war letztes Jahr auch mit drauf.
Herr Doll ist ja noch da.
Der Doll ist noch da, richtig, genau. Els Demester ist ja zurück in die Benelux und nach Belgien wieder zurückgegangen.
Ja, aber das ist der Punkt, das bringt mich zu meiner zweiten Frage, oder das erste war ja keine Frage, sondern eher so ein Statement. Bei TechData hat sich ja in diesem Jahr sehr, sehr viel getan, TechData Deutschland. Die eine Veränderung sind Sie selber, Herr Dressen, ja. Dadurch, dass Sie jetzt seit Anfang des Jahres da sind und es hat sich aber noch viel mehr getan im Management, aber ich glaube auch in Prozessen, in Strukturen und so. Wenn Sie jetzt mal, wir haben jetzt Oktober, Ende Oktober, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, wie lief es denn so?
Ja, also es lief gut. Es lief gut und liegt auch daran, dass die Kollegen, die vorher da waren, eine gute Vorbereitung geleistet haben. Also die Elstermester war ja 3-4 Jahre lang für Deutschland zuständig und unter ihrer Führung sind viele wegweisende und richtige Schritte gemacht worden. Und die Entscheidung, Marc Müller in den Vertrieb zu nehmen, ist ja auch vorher getroffen worden, war eine ganz hervorragende Entscheidung aus meiner Sicht. Er macht dort einen super Job. Dann haben wir das Team natürlich verstärkt mit Thomas Kaspar und Joachim Braune. Ja. Jetzt haben wir eigentlich ein gutes Team zusammen. Mhm. Und gut, ich meine, ich habe auch und bringe auch ein bisschen Erfahrung in der Distribution mit. Das heißt, ich konnte relativ schnell ein paar Entscheidungen treffen, die uns da nochmal richtig vorangebracht haben. Ja. Mhm. Also insofern muss ich sagen, ich habe ja, als ich in der Diskussion um diesen Job stand, auch nur immer von außen reinschauen können. Und ich habe sie gesehen, dass die Tech Data in den letzten, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahren extrem gebeutelt war. Dass es in den letzten Jahren sozusagen langsam aufwärts ging. Aber ich wusste nicht genau, wo die Tech Data jetzt steht.
Ja.
Und insofern war ich eigentlich positiv überrascht, eine Organisation vorzufinden, die eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Das habe ich immer wieder gesagt. Mit unserer Aslan-Bereich, Maverick-Bereich, Datech-Bereich, also im gesamten Value-Bereich sind wir in Deutschland extrem gut aufgestellt. Und der Mobility-Bereich, der hat sich in den letzten Jahren für uns sensationell entwickelt. Und das Sorgenkind war immer die Broadline. Und das ist nach wie vor auch eine Herausforderung für uns. Wir haben einen riesen Schritt gemacht in den letzten 18 Monaten. So. Also die Aufstellung war eigentlich gut. Die Frage war so ein bisschen, kriegen wir die PS auch auf die Straße?
Ja.
Ja. Und zunehmend kriegen wir sie auf die Straße. Und wenn wir die PS, die wir haben, richtig auf die Straße kriegen, ich glaube, dann können wir wachsen und dann können wir sehr profitabel wachsen in Deutschland.
Mhm. Prima, vielleicht so zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Wie werden sich die nächsten Monate entwickeln? Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Ja gut, wir stehen diese Woche vor dem Windows 8 Start. Wir hatten das Thema heute Morgen. Das wird sicherlich jetzt in den Umbruch einleiten. Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit er geht.
Ja.
Ich sehe da 2, 3 Geschwindigkeiten. Ich sehe in dem Bereich Tablets, dass es da sehr, sehr schnell zu einem Schub kommt, weil Windows ist bisher im Tabletmarkt eigentlich nicht vorhanden. Das ist dann ab morgen letztendlich der Fall. Und dieses Format wird nicht nur verdrängen, sondern wird auch neue Kundengruppen erschließen. Die Notebooks sehe ich eben einer großen Kannibalisierung ausgesetzt durch die Tablets. Und ich sehe bei den Notebooks, die jetzt keine besonderen Features für Windows 8 mitbringen, auch eben kein Big Bang, was Windows 8 betrifft. Ja, also viele Firmen werden auf Windows 7 weiterarbeiten und da gibt es eigentlich wenig Bedarf zum Wechsel. Und das heißt für mich, im Konsumerumfeld, was die Tablets betrifft, ja, sehe ich ein großes Potenzial. In dem anderen Bereich eher Verhalten. Von daher sehe ich einen gewissen Schwung, aber keinen großen Big Bang. Ja? Also wir haben das heute Morgen diskutiert, ist die Frage, was erwarten die Hersteller? Ich glaube, die Hardwarehersteller haben nach diesem Jahr, wo die Notebooks ja zurückgegangen sind, hoffen, dass es zu einem großen Big Bang kommt.
Ja.
Daran glaube ich nicht. Microsoft selber hofft, dass es zu diesem großen Big Bang kommt. Microsoft hat riesen Herausforderungen. Also da geht es ja nicht nur darum, dass Windows 8 jetzt vernünftig gelauncht wird. Es geht letztendlich darum, bleibt das Businessmodell, was Microsoft heute hat, nämlich Microsoft macht die Software und liefert das Betriebssystem und die Hardware wird eben von, keine Ahnung, 20 anderen Herstellern geliefert. Oder aber muss Microsoft in ein Modell gehen, wie es eben heute Apple hat oder wie es Google hat. Das heißt, wir liefern Hardware, Software und Content aus einer Hand.
Mhm.
Ich denke, dass eine gute Chance besteht, dass Microsoft ins Hardware-Geschäft einsteigt. Sicherlich jetzt nicht in der Breite, aber in bestimmten Elementen, also zum Beispiel, was die Tablets betrifft. Und die Massivität wird sicherlich ein bisschen davon abhängen, wie groß und wie schnell die Hersteller Windows 8 applikieren können auf ihre neuen Devices. Wenn ihnen das nicht schnell gelingt, dann denke ich, wird mal Microsoft massiv reingehen. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, Microsoft hat in den letzten Wochen 30 eigene Läden, also in fast allen amerikanischen Großstädten eigene Läden aufgemacht, die im Apple-Format aufgemacht worden sind.
Die meinen es also schon ernst, ne?
In den USA auf jeden Fall. Und sie vertreiben ihr Surface heute in Deutschland nur über ihre eigene Webseite. Das ist, glaube ich, sag ich mal, eine gebotene Zurückhaltung, um zu schauen, wie läuft es. Und wenn es nicht läuft, gehe ich davon aus, dass Microsoft massiv in diesen Hardware-Markt einstoßen wird. Und das wird dazu führen, dass sich dieser Hardware-Markt verändern wird. Also in den nächsten 24 Monaten, denke ich, wird es im Bereich der PC-Hardware-Hersteller eine Umwälzung geben. Und ich denke auch, dass Namen verschwinden werden, die wir heute noch kennen.
Prima, dann sagen wir ganz herzlich Dankeschön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier nochmal bei uns vorbeizuschauen, Herr Dressen.
Ja.
Entlassen Sie wieder in die Messehalle.
Vielen Dank
und auf viel Erfolg. Wünschen auch noch viel Danke. Erfolg. Vielen Dank.
Dankeschön. Das fragen wir
jetzt auch. Wie könnt ihr das 3 Stunden aushalten, sagt er noch.
Zum Schluss. Auf den Kopf.
So, jetzt blende ich den Kanal mal wieder so lange aus. Euch hört man noch, ja,
alle.
Wir hören uns alle noch.
1, 2, check, check.
Zu uns stoßen wird jetzt dann gleich der Joachim Braune, der steht auch noch. Sie können sich gerne schon hinsetzen. Sie können auch gerne schon ein bisschen zuhören. Ich habe noch ein Thema, über das ich noch kurz sprechen wollte. Setzen Sie ruhig mal auf. Ich schalte Sie jetzt mal mit rein.
Ja.
Hallo, Herr Braune.
Schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Hallo.
Ich habe noch ein Thema, bevor wir dann uns auch ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Michael, ich glaube, du musst ein kleines bisschen leiser drehen, weil wir haben jetzt eine Rückkopplung. Ist dann in der Aufzeichnung... Ja, so ist besser. Jetzt pfeift es nicht mehr so. Ich habe noch ein kurzes Thema, über das ich kurz sprechen wollte, aber da kann der Herr Braune dann wahrscheinlich auch nahtlos einspringen. Da geht es nämlich um Folgendes... Ich war vor 14 Tagen, Sie vielleicht auch, Herr Braune, weiß ich gar nicht, auf der Partnerkonferenz von Microsoft in Stuttgart. Und das ist ja immer wieder durchaus spannend zu erleben, wie Microsoft sozusagen drauf ist. Ja, also in welcher Verfassung, welchem Gemütszustand sie sich befinden und was so die großen Themen sind, die sie spielen wollen. Suchst du irgendwas damit?
Ja, ich wollte meins ein bisschen leiser stellen.
Hier, das musst du an dem da machen. Du bist Wer die Nummer... Was hast denn du für eine Farbe? Rot, ne?
Ja, glaube ich, weiß ich gar nicht. Habe ich Rot? Nee, ich habe kein Rot.
Doch, Rot, du bist die Nummer 4 dann. Jetzt müsste es leiser werden, oder?
Ja, prima.
Okay, dann ist das dein Knopf.
Ah, okay, hier. Danke.
Gut. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser. Also erstmal war interessant, Microsoft hat einen neuen Geschäftsführer, den Christian Illek von der Telekom Comment. Zu dem erzähle ich nachher noch ein bisschen was, weil den habe ich vorgestern kennenlernen dürfen. Der hat jedenfalls die Keynote nicht eröffnet, sondern es war Martin Berchtentreiter. Und ihr dürft dreimal raten, um welches Thema es ging.
Cloud Computing?
Jawohl, Cloud Computing. Das war das große Thema. Und es war schon interessant, dass jetzt in 3 Jahren hintereinander die große Keynote, die ja dann auch 1,5 Stunden dauert, sich immer ausschließlich um das Thema Cloud Computing handelt.
Keynote 1,5 Stunden?
Ja, die dauert ungefähr 1,5 Stunden. Und insbesondere interessant deswegen... Interessant fand ich insbesondere deswegen, weil Microsoft ja unmittelbar, also vor 14 Tagen, ja eigentlich schon im Ankündigungsrausch stand. Ja? Also die haben ja viele Produkte, die sie ankündigen können. Windows 8 können sie ankündigen, dann Windows Phone 8, das ja kommt, ihr Surface, Server-Geschichten, dann Office 2013 steht in den Startlöchern. Nichts von alledem in der Keynote, sondern es ging wieder ausschließlich um das Thema. Und es war... eigentlich, so hatte ich den Eindruck, ein Flehen, in Anführungszeichen, an die Partner, doch jetzt bitte bei dem Thema Cloud tätig zu werden. Man hat also schon sehr deutlich herausgehört, dass der Berchtenbreiter gesagt hat, also es ist eigentlich jetzt alles getan. Die Fragen sind soweit geklärt. Ich weiß, wir haben ja 2 Jahre lang, haben wir uns ja ständig über Rechtsfragen und Datenschutzprobleme und wo ist das Zeug und Patriot Act und was es da alles gab, unterhalten. Die Themen sind ja soweit durch und auch verstanden von den Partnern und vom Handel und die können das jetzt auch an die Endkunden weitergeben. Trotzdem hat man so den Eindruck, dass das Thema Cloud Computing so, das ist so wie wenn man einen Plastiklöffel im Honig rührt. Also, Microsoft steht, so nach meinem Eindruck, extrem unter Druck, was dieses Thema anbelangt. Ja. Das Geschäft geht viel zu langsam voran. Ich habe ein paar Tage vorher den Rudi Aunkofer getroffen, der hatte mir gesagt, im Systemhausbereich, der Anteil Cloud Computing am Gesamtumsatz der Systemhäuser, 2%, wenn überhaupt. Marc Müller hat gestern gesagt, dürfte sogar noch weniger sein. Oh. Also alles andere als rosig. So, und Microsoft hat riesige Investitionen gemacht in diesem Bereich. Die anderen europäischen Länder sind da wesentlich weiter.
Aha.
Und da geht's halt überhaupt nicht voran. Ne? Und interessant war, ein Thema, und da spielen wir dann auch gleich das Interview dazu ein, das ich im Vorfeld noch geführt habe, mit Werner Leibbrand. Der hat mal einen Vortrag gehalten an die Partnergerichte und gesagt, wenn ihr nicht in das Thema Cloud einsteigt, dann wird's Google tun. Und Google wird euch links und rechts überholen. Und das fand ich schon mal einen ganz interessanten Ansatz, ein bisschen, na, ich will nicht sagen, mit den Ängsten zu spielen, aber zumindest zu sagen, es gibt auch noch andere Player auf dem Markt, die euch möglicherweise holen. Ich sehe jetzt Google nicht so als direkte Bedrohung, weil die sind im Channel No-Name. Die kennt ja niemand. Ich glaube, die haben nicht mal ein Channel-Management.
Die Frage ist,
ne?
Ob Google dann der Initiator ist, der dann einfach den Channel bypass, wie man so schön sagt, und irgendwie ein Beispiel schafft, wo man sagt, man siehst du, es geht dann doch ohne. So wie es meiner Meinung nach Microsoft mal angefangen hat irgendwo.
Ja. Ja. Warte
einen kleinen Augenblick, ich wollte nur noch kurz ansagen, dass wir jetzt das Interview mit dem Werner Leibbrand einspielen. So, heute bei uns im Studio ist der Werner Leibbrand, er ist Director Platform Strategy. Jetzt habe ich das so ein bisschen unenglisch ausgesprochen, vielleicht wenn man es auf Deutsch übersetzt. Er ist jedenfalls zuständig bei Microsoft für das Thema Markt- und Wettbewerbssituation in Deutschland. Ist das so richtig, Herr Leibbrand?
Herr Mayer, Sie haben es perfekt übersetzt. Vielen Dank.
Wunderbar. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Leibbrand. Schön, dass Sie da sind.
Ja, Herr Mayer, vielen Dank.
Wir haben heute die Gelegenheit, mal ein bisschen über das Thema Cloud-Lösungen, Office 365 und alles, was damit zusammenhängt, ein bisschen zu sprechen und dem Partnergeschäft natürlich insbesondere. Ich möchte aber gerne damit beginnen. Sie haben in Stuttgart auf der Partnerkonferenz einen Vortrag gehalten, wo ich das Thema sehr interessant finde und auch ein Stück weit außergewöhnlich, nämlich, dass ein Microsoft-Manager einen Vortrag hält zum Thema Google und was die so in Deutschland treiben und wie die einfach unterwegs sind und was die für eine Strategie hier in Deutschland verfolgen. Sie haben das da alles mal in dem Vortrag zusammengefasst. Erzählen Sie mal ein bisschen drüber. Wie wird denn Google so wahrgenommen? Wie sind die denn unterwegs bei dem Thema?
Also die Motivation, den Vortrag zu halten, ist eigentlich durch die Partner ausgelöst worden. Wir haben mitbekommen, dass die Partner ein Interesse daran haben, genau zu verstehen, wie Google in dem deutschen Markt auftritt und wie auch die Positionierung von Google in den jeweiligen Kundensituationen stattfindet. Das hat mich motiviert, einen Vortrag zusammenzustellen, der aus meiner Marktstrategiebeobachtung heraus entwickelt worden ist. Was sind die Schwerpunkte, mit denen Google, was sind die Kernargumente, mit denen sie vor allen Dingen in dem Bereich Business Productivity, sprich Büro-Kommunikationslösungen, heute in den Kundenbereichen unterwegs sind? Und daraus ist ein Vortrag entstanden, der die Zielsetzung hatte, wie positioniert sich Google weltweit, aber speziell am deutschen Markt? Was sind die Argumente, die sie sozusagen bei den Kunden ins Spiel bringen? Und wie grenzen wir uns als Microsoft dort ab? Und was sind unsere Argumente und was hilft den Partnern an der Stelle, auch die richtigen Argumente und vor allen Dingen die Kundensituation vernünftig einzuschätzen? Mhm. Das war der grobe Inhalt des Vortrages. Und ich bin mir sicher, wir werden da wahrscheinlich über die eine oder andere Thematik gleich noch ein bisschen weiterreden.
Ja, vor allen Dingen würde mich interessieren, ich jetzt so als Marktbeobachter nehme Google zumindest in der deutschen Partnerlandschaft relativ wenig wahr. Also ich habe da nicht wirklich so einen Einblick. Ich glaube, Google in Deutschland hat noch nicht mal einen Channel-Chef. Also noch nicht mal ein Zeichen dafür, dass sie wirklich aktiv in den indirekten Kanal reingehen. Sie werden es aber sicherlich auf dem direkten Weg probieren, kann ich mir vorstellen. Also Sie haben ja jetzt Google da ein Stück weit mal unter die Lupe genommen. Welche Strategie verfolgen die da? Wie gehen die da eigentlich vor?
Die Wahrnehmung, dass Google im professionellen Bereich, das heißt im Business-Bereich, im Großkundenbereich, im Mittelstandsbereich und im kleineren Mittelstandsbereich ist, die Präsenz ist sehr gering. Das ist richtig, das spiegeln auch unsere Partner wider. Mhm. Aber wir beobachten natürlich als Microsoft nicht nur Deutschland, sondern wir gucken uns natürlich auch an, was passiert in den anderen Ländern. Das sieht in den USA etwas anders aus. Da sehen wir schon, dass es Google gelungen ist, auch größere Unternehmen mittlerweile in Europa dort zu erreichen im professionellen Bereich. Und ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, wo kommt Google her? Google ist eine Marketingfirma, verkauft Werbung. Mhm. 97% des Umsatzes von Google wird im Marketingverkauf erreicht. Und wenn man das reflektiert, dann weiß man, sie kommen aus dem Konsumerbereich. Dort sind sie erfolgreich, dort verkaufen sie ihre Werbung, dort schaffen sie es, die Kunden zu adressieren. Was wir erkennen, speziell im Büro Kommunikationslösungsbereich, ist, dass sie jetzt versuchen, in den Enterprise-Bereich, also in den Großkunden- und Mittelstandsbereich einzusteigen. Und das ist genau das Ziel gewesen, diese Transparenz herzustellen, wie sie das tun, wie die Mechanismen sind. Und dass das unsere Partner an der Stelle noch nicht wirklich spüren, liegt daran, dass wir erstens heute eine sehr gute Positionierung mit unseren eigenen Produkten und Partnern haben, dass wir eine sehr gute Qualifizierung der Partner haben und es damit Google bisher auch in den letzten Jahren definitiv nicht wirklich gelungen ist, Kunden dort zu erreichen. Mhm. Das heißt, der Marktanteil von Google, speziell in diesem Bürokommunikationsbereich, ist auf dem niedrigsten Niveau weltweit.
Um das mal ein bisschen zu spezifizieren, wenn Sie sagen Büro- und Kommunikationsbereich, damit ist gemeint E-Mail, damit ist gemeint Dokumenten, damit ist gemeint Tabellenkalkulation im Prinzip, also so die Office-Produkte, die man eigentlich kennt, oder?
Ganz genau. Okay. Das betrifft also wirklich das, was wir mit Microsoft Office bezeichnen. Als Wettbewerberprodukte auf der Google-Seite sind dort heute Gmail im Consumer-Bereich, mhm, oder Google Apps in dem eher etwas professionelleren Bereich angesiedelt. Und dazu zählen natürlich auch Dinge wie Lync, das heißt unsere Kommunikationslösung, die dort zusammen mit Exchange arbeitet. Das deckt genau dieses Portfolio Büro-Kommunikation ab.
Was ist denn das Versprechen von Google an die Unternehmen? Warum sollen sie auf Google setzen?
Ja, Google spaltet ja den Markt. Es gibt ja drei Dinge, mit denen sie in den Markt gehen. Erster Punkt ist, sie spalten ganz gezielt den Markt, indem sie sagen, alles aus der Cloud. Ich brauche überhaupt nichts mehr. Ich kann alles über den Browser machen. Ich brauche keine lokale Speichermedien. Ich brauche keine Client-Server-Technik mehr. Ich kann alles aus der Cloud beziehen. Eigentlich, ich brauche gar nichts anderes. Mhm. Der zweite Punkt, mit dem Google reingeht, dass sie sagen, sie sind super innovativ. Sie kommen alle 14 Tage mit irgendeinem neuen Update, was sie sozusagen über die Cloud direkt den Kunden zur Verfügung stellen und spalten damit den Markt weiter und verschaffen sich ein sehr starkes Innovationsimage. Und der dritte Punkt, mit dem sie bei den Kunden reingehen, ist diese sogenannte Good Enough Perception. Das bedeutet, wozu brauchen Sie ein Microsoft Office Produkt? 20% der Leistung reichen noch völlig aus. Das zeigen wir mit Gmail und das kann ich natürlich im professionellen Bereich perfekt einsetzen und muss da gar nicht so viel Funktionalität haben. Das sind die drei Argumente, mit denen Sie reingehen. Und das war stellenweise neu für die Partner, die dort in dem Vortrag gesessen haben, weil sie gar nicht geglaubt haben, dass man mit so drei einfachen Argumenten wirklich einen Businesskunden erreichen kann.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, nachdem Google eben nicht über den indirekten Kanal versucht, die Endkunden, sprich die Unternehmen auch anzusprechen, dass sie es dann natürlich auf direkten Wege probieren. Sprich, ich vermute mal, wahrscheinlich direkt auf Geschäftsführungsebene versuchen, dort in Kontakt zu kommen und Partner ja typischerweise oftmals dann über die IT-Verantwortlichen eher ins Gespräch kommen. Eher ja selten mit dem Geschäftsführer, der sich dann die Zeit nimmt, sich das alles anzuhören, sondern dafür hält er sich ja meistens auch Verantwortliche, die das alles managen sollen. Könnte man denn umgekehrt sozusagen daraus schließen, dass das ein bisschen gefährlich ist, weil man die nicht so wirklich auf dem Radar hat und nicht wirklich weiß, wie die unterwegs sind, weil man es so einfach nicht mitbekommt?
Das kann ich bestätigen. Das Geschäft, was heute über den Werbeabverkauf auch im professionellen Bereich, damit im Enterprise- und im Mittelstandsbereich durchgeführt wird, der Einstieg findet beim Chief Marketing Officer statt.
Beim Chief Marketing Officer.
Also derjenige, der für den Einkauf von Werbung und derartiger Schaltmöglichkeiten verantwortlich ist, das ist der stetige Kontaktpartner, mit dem natürlich jemand, der Werbung verkauft, zu tun hat. Mhm. Und das ist das Einstiegstor. Das ist aber nicht unser Einstiegstor, weil unsere Partner natürlich klassisch über die IT-Abteilung, natürlich über die Vorstände in diesem Bereich präsent sind, aber sie sind nicht präsent in diesem Marketingbereich. Und Google hat es natürlich geschafft, über Jahre dort eine erfolgreiche Partnerschaft aufzubauen und ist ja auch sehr erfolgreich in diesem Umfeld. Das führt aber dazu, dass diese bewährte Zusammenarbeit, die dort entsteht, sich natürlich auf andere Bereiche übertragen lässt. Und ich glaube, das ist für unsere Partner neu, dass ein Einstieg eines Marktbegleiters über jemanden stattfindet, mit dem wir bisher in der Vergangenheit nichts zu tun gehabt haben. Das heißt, ein konkreter Einstieg findet genau an der Stelle statt. Ein zweiter Punkt, der für die Partner auch neu war, den wir in anderen Ländern beobachten, ist, dass andere Vorstandsmitglieder von größeren Unternehmen direkt adressiert werden im Finance-Bereich oder möglicherweise auch im Vertriebsbereich. Mhm. Also in den, wir bezeichnen das immer in diesen, in den Verticals, in den jeweiligen Bereichen sozusagen, dort beginnen, direkt auf die Entscheider zuzugehen oder auch direkt bis zum Aufsichtsrat gehen. Mhm. Das ist ein Vorgehen, was für die Partner so ein Stück weit ungewohnt ist, weil wir natürlich in den IT-Abteilungen zu Hause sind und dort über 10, 20, 30 Jahre lang eine ganz kontinuierliche, vertrauliche Basis aufgesetzt haben und das Cloud-Thema bei diesen Entscheidern natürlich verankert ist, aber sehr stark aus den Fachbereichen neue Themen hineingedrückt werden.
Okay, verstehe. Wenn wir jetzt das mal ein bisschen weiterspinnen, dieses Thema, ist ja dann letztlich die Frage auch für die Partner, was kann ich als Microsoft Reseller dem entgegensetzen? Ja, also wenn ich jemals in die Situation komme, dass ich da irgendwie argumentieren muss, im besten natürlich schon im Vorfeld, wenn Google schon mal dran ist am Kunden, wird es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass Microsoft auch ein paar gute Gründe zusammengesammelt hat, um zu sagen, wir haben die bessere Lösung.
Was die Partner sehr gerne machen und damit auch sehr erfolgreich sind, und ich glaube, das ist immer die beste Variante, die man wählen kann, ist Referenzselling. Das heißt, ich habe Referenzen in der Branche, ich habe Referenzen zu der Prozessverbesserung, die ich durchführen konnte, ich habe Referenzen in unterschiedlichen Kundengrößen, nämlich genau dort, wo mich jemand, der sich für eine neue Lösung interessiert, auch in seiner Unternehmensgröße bewegt und in seiner Ausrichtung. Ich habe Referenzen, die über Produktlandschaften hinweggehen. Das Referenzselling ist etwas, was auch der Marktbegleiter Google an der Stelle sehr intensiv in den letzten anderthalb Jahren beginnt, in Europa durchzuführen. Und was wir sehen dort an der Stelle ist, dass unsere Partner sehr erfolgreich mit diesem Referenzselling sind, ist aber wir auf der Presseseite, glaube ich, noch etwas mehr tun müssen, um dieses Referenzselling weiter auszubauen, diese Breite zu erhöhen. Und da gibt es so dermaßen viele Kundensituationen, gerade speziell auch mit Office 365, um in dem Bereich der Bürokommunikationslösung zu bleiben, die umgestellt haben, sogenannte Winbacks, die wir auch sozusagen von Google wieder zurückgeholt haben. Da gibt es nicht viele Installationen, aber die dann auch wieder zurückzubekommen in kurzer Zeit ist natürlich das primäre Ziel, was wir als Hersteller verfolgen und wo uns unsere Partner massiv unterstützen.
Was sind denn, wenn wir es jetzt mal auf Office 365 runterbrechen, gibt es da so ein paar Punkte, wo Sie sagen, die können wir als Microsoft ganz besonders herausstellen, weil das macht uns einzigartig und das sind so ganz typische wichtige Verkaufsargumente, die Google einfach nicht leisten kann?
Ich würde da einfach Kunden zitieren, die sozusagen die Entscheidung getroffen haben, warum gehen sie mit Office 365 und warum gehen sie nicht mit einem der am Markt befindlichen Wettbewerber. Und Dinge, die wir da immer wieder sehen, sind das Thema, ich kenne mich mit dieser Oberfläche aus. Es ist für mich kein, ich habe keinen Effizienzverlust, Mitarbeiter neu trainieren zu müssen auf eine neue Oberfläche. Ich habe keine Zeit, die ich dort verliere, keinen Trainingsaufwand, den ich auch in Kostenform zusätzlich leisten muss. Die Durchgängigkeit über die drei Screens habe ich, egal ob ich auf dem Smartphone mein Office 365 bediene, ob ich das auf dem Notebook oder auf dem Tablet bediene, ich habe die gleiche Experience.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass wir eine tolle lange Historie mit der Office-Welt weltweit in dem Markt haben. Ein zweiter Punkt, der zum Beispiel gerade für mittelständische Kunden extrem wichtig war, ist das Thema Sicherheit. Sie wollen die Wahl haben zu entscheiden, ob sie ihre Daten komplett in die Cloud legen oder Teile davon lieber doch on-premise, das heißt lokal auf ihrem Server, auf ihren Datenspeicherungsmedien behalten wollen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, die sind so hochsensibel, die sind so vertraulich, die stellen meinen Unternehmenswert dar.
Ja.
Die möchte ich vielleicht doch lieber nicht in der Cloud wiederfinden. Ich vertraue da möglicherweise noch nicht. Diese Wahlfreiheit ist eine der Kernargumente, wenn wir über das Thema Vertrauen, Sicherheit, Privacy reden, wo die Kunden sich heute entscheiden, ich möchte die Wahlfreiheit haben. Ich möchte entscheiden als Kunde, welche Daten ich in die Cloud lege und damit vielleicht auch Kostenvorteile mir ermögliche und welche Daten ich definitiv lokal weiter behalten möchte. Und wenn ich das Vertrauen spüre und merke in den nächsten ein, zwei Jahren, das funktioniert, es ist eine hundertprozentige Verfügbarkeit da, ich habe eine gute Bandbreite, dann schiebe ich möglicherweise mehr und mehr Daten in die Cloud rein. Das ist das Feedback, was wir von den Kunden genau an der Stelle hören. Und diese Wahlfreiheit, diese Hybrid Möglichkeit nutzen zu können in der Cloud oder on-premise oder in einem Mischverfahren. Mhm. Das können wir halt als einziger Anbieter mit Office 365 heute komplett abbilden.
Ja, das ist die Flexibilisierung natürlich eine ganz andere. Und wenn man sich vorstellt, ich glaube, Microsoft ist ein Unternehmen, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Sie können ja im Prinzip zusichern, dass die Daten hier zumindest in Europa bleiben. Ich glaube, es gibt ein Rechenzentrum in Dublin, soweit ich informiert bin. Und Amsterdam, kann das sein? Ich bin jetzt nicht genau informiert.
Herr Mayer, Sie sind gut informiert. Unser Kernrechenzentrum für Europa steht in Dublin, das ist richtig. Es gibt da ein Backup-Rechenzentrum, was in den Niederlanden steht, das ist auch korrekt. Ich glaube, was wichtiger ist, ist nicht die Frage, wo das Rechenzentrum steht, ob das jetzt in Deutschland steht oder ob das in Irland steht. Entscheidend ist, hält man die gesetzlichen Normierungen ein.
Ja.
Und für Kunden jeglicher Größenordnung ist es sehr, sehr entscheidend, werden dort die Datenschutzrichtlinien eingehalten. Das bedeutet, halte ich die EU Model Clauses ein, kann ich ADV abbilden, bin ich dort auf der sicheren Seite, sind das die Dinge, die ich von meinem Datenschutzbeauftragten im Unternehmen einfordernd wirklich abbilden kann. Und da sind wir die Ersten gewesen mit Office 365 und mittlerweile auch mit weiteren Produkten, die genau diese Garantie geben können. Der Kunde hat bei uns die Chance, in unser Trust Center zu gehen und kann dort ganz genau feststellen, wo liegen meine Daten gerade zurzeit. Und diese Transparenz, die wir gewähren, zusammen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, die kann heute kein Marktbegleiter anbieten.
Ich glaube, das, oder ich persönlich halte das schon auch für eine wichtige Voraussetzung, um, sagen wir mal, dann guten Einstieg auch zu wählen, weil wir erinnern uns alle, die ganzen Jahre vorher haben wir uns beim Thema Cloud Business ständig darüber unterhalten, Rechtssicherheit, Datenschutz und so weiter. Da wurden ja unendlich viele, wo man gegangen ist, waren ständig nur Rechtsanwälte am Sprechen, ne? Und haben erklärt, wie die Welt so aus rechtlicher Sicht funktioniert und was man alles beachten muss. Ich glaube, das Thema ist mittlerweile durch, in Anführungszeichen. Also ich glaube, das ist jetzt ein Stück weit auch gelernt. Auch die Partner haben es adaptiert für sich und können das auch vermitteln ihren Endkunden gegenüber. Also Phase 1 vielleicht jetzt ein Stück weit abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich darum...
Vielleicht darf ich da noch eine Zahl benennen, die ich auch auf der Partnerkonferenz von Tech Consult bekommen habe, die eine Umfrage gerade im mittelständischen Bereich kontinuierlich durchführen und dort mittlerweile innerhalb von einem Jahr eine deutliche Veränderung und damit ein deutliches Gespür für Sicherheit und verbesserte Rahmenbedingungen, die die Hersteller heute anbieten, spüren. Und dort eine Verbesserung von einem Wert 25% Vertrauen auf 43% innerhalb von 12 Monaten vom letzten Jahr zu diesem Jahr widerspiegeln. Und das finde ich eine total beeindruckende Zahl, die Situation aber auch widerspiegelt und das Gespür, was wir am Markt haben, dass wir auch in Deutschland, auch wenn wir da hinterherlaufen zurzeit, das Cloud-Thema wirklich auch in Deutschland erfolgreich jetzt landen lassen.
Gut, also ist vielleicht eine gute, interessante Zahl noch auf alle Fälle dazu. Wenn wir mal ein bisschen tiefer jetzt in das Thema einsteigen, ich habe so den Eindruck, dass Microsoft nicht wirklich richtig zufrieden ist mit dem Cloud-Business, wie es sich bisher entwickelt hat. Also manche Außenstehende sagen immer, es kommt einem so vor, als würde man mit einem Plastiklöffel im Honig rühren, es geht nicht schnell genug. Microsoft ist unheimlich innovativ, hat wahnsinnig viel Geld dann natürlich auch reingepumpt in das ganze Thema, muss ja auch die ganze Infrastruktur und alles Mögliche schaffen, ist da irre in die Vorleistung gegangen. Jetzt sind natürlich die Partner gefordert, dieses Geschäft auch voranzutreiben und dort auch Umsätze zu machen, ist vollkommen klar. Produkte gibt es ja mittlerweile auch, Office 365 haben wir gerade schon erwähnt, ist, denke ich, da auch das Vorreiterprodukt zu dem Thema. Trotzdem geht es nicht richtig voran. Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal ein bisschen bei Partnern umgehört, größeren wie kleineren Systemhäusern, ISVs, wie auch jenen, die stark im Hardwaregeschäft tätig sind. Und da kamen unter anderem Aussagen wie, ja, wenn ich so das ganze Sachen, die ganzen Sachen so in Richtung Cloud reinschiebe, dann wird mein Stellenwert als Systemhaus ein Stück weit degradiert. Ich bin ja dann letztlich nur noch ein Service-Provider. Irgendwann muss ich alles als Flatrate anbieten, ja, meine Leistungen. Ich werde dadurch total transparent und so funktioniert doch ein Systemhausgeschäft einfach nicht.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das sind Diskussionen, die wir in den letzten 2 Jahren sehr intensiv mit den Partnern führen. Wir haben uns vor mehr als 2 Jahren entschieden, sehr frühzeitig auf diesen Cloud-Zug mitzufahren, zu steuern weltweit. Und daher rühren diese großen Investitionen, die Sie auch gerade zitiert haben. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, um auch so ein Stück weit die Angst und die Befürchtung der Partner zu nehmen. Das Cloud-Geschäft ist kein Entweder-Oder-Geschäft. Das Cloud-Geschäft bedeutet, für Wir können auf einmal Kundenbereiche und Kundensituationen eröffnen, erschließen, die wir in den letzten Jahren nicht erreichen konnten. Das sind Mitarbeiter, die zeitweise, die temporär möglicherweise nur zum Weihnachtsgeschäft oder zum Ostergeschäft eingestellt werden, Unternehmen, die für einen sehr kurzen Zeitraum eine Lizenz zur Bearbeitung bestimmter Abläufe benötigt haben, die wir heute perfekt aus der Cloud sozusagen mit entsprechenden Leistungsreserven aktivieren, einschalten und abschalten können.
Also Stichwort Skalierung im Prinzip. Ich kann ein atmendes oder besser atmendes Unternehmen sozusagen dadurch natürlich auch schaffen, was heute im Interesse vieler Unternehmer ist. Ne?
Und damit auch eine maximale Kostenflexibilität und damit eine perfekte Erhöhung der Margensituation für den Unternehmer herstellen. Das war in der Vergangenheit durch die Lizenzform, durch die Produkte selber, durch die Technologie nur bedingt möglich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, dieses Entweder-Oder in der Diskussion so ein Stück weit aufzuheben. Das heißt, ich erschließe erstens neue Marktpotenziale, die mir zur Verfügung stehen. Und zweitens, die Spezialisierung hat in den letzten 10, 15 Jahren der IT ja schon längst stattgefunden. Also jemand, der heute ausschließlich nur Hardware verkauft, der ist entweder im Retail-Bereich super erfolgreich unterwegs oder wenn er ein Weiterentwickeln seines Geschäftskonzeptes in den letzten 5 bis 10 Jahren hinbekommen hat, dann hat er sich spezialisiert. Der hat sich auf eine Branche spezialisiert, der hat sich möglicherweise im Customer Relationship Management Bereich spezialisiert und damit Vertriebsorganisationen unterschiedlicher Firmengrößen in unterschiedlichen Branchen bestückt. Der weiß, wie die Prozesse funktionieren, etc. Dieser Mehrwert, der ist Gold wert. Und ob ich den Mehrwert heute mit einer Cloud-Applikation, mit einer On-Premise oder einer hybriden Gemischtwelt, die wir ja unterstützen, anbieten kann, das ist sein Asset, was er hat. Jemand, der heute von der Stange verkauft, der wird es morgen schwerer haben als heute. Das ist definitiv in den letzten 10 Jahren so
gewesen. Das Thema, ja, das Thema ist natürlich schon etwas, was die Partner schon lange Zeit umtreibt. Das ist überhaupt keine Frage. Ein weiterer Punkt, der mir zu Ohren gekommen ist, war auch, dass gesagt wurde, wenn ich als Systemhaus mit meinen Ansprechpartnern rede in den Unternehmen, dann ist das in der Regel so auf IT-Ebene, IT-Leiter oder ähnliche Verantwortliche. Und wenn man die oftmals auf das Thema Cloud anspricht, dann zucken die so förmlich zusammen und sagen, oh je, jetzt geht's um meinen Job, weil irgendwann werde ich jetzt dann wegrationalisiert. Und so der eine oder andere Partner kriegt das schon so nicht direkt gesagt, aber er spürt es ganz einfach ein bisschen. Und da sagen halt viele, warum soll ich eigentlich das Risiko eingehen, mich mit den IT-Verantwortlichen in den Unternehmen anzulegen sozusagen. Ja, ich habe eigentlich Angst, wenn ich da dieses Thema zu stark reintreibe, dass die dann sagen, also den Händler brauchen wir sowieso oder das System aus brauchen wir sowieso nicht mehr anrufen. Ja, da bestellen wir dann beim Mitbewerber von ihm, ne, der ist da nicht ganz so drauf. Ne, also purer Eigenschutz sozusagen. Wie geht man am besten mit diesem Thema um? Ist es da besser, andere Ansprechpartner im Unternehmen zu suchen? Oder?
Ich würde gerne eine zweigeteilte Antwort. Natürlich hat der Partner möglicherweise, wenn er das Thema Cloud anspricht, einen größeren Anteil an Beratungsleistungen bei diesem Kunden zu erbringen, um die Möglichkeiten und die Chancen, die sich dahinter verbergen, vernünftig transparent zu machen. Das bedeutet, wir bieten, und da ändert sich auch der Cloud-Weg relativ wenig, eine Administrationskonsole, die den On-Premise wie den Cloud-Bereich, das heißt beide Welten sozusagen über eine Konsole administriert. Für den Administrator bedeutet das relativ wenig Lernaufwand, keine Angst davor, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil es um zusätzliche Dinge oftmals geht, die in das Unternehmen dann sozusagen über die Cloud-Welt integriert werden. Der zweite Punkt ist, ganz ehrlich, und der zweite Teil meiner Antwort, wir sind ja nicht alleine Anbieter in der Cloud-Welt. Und die Marktbegleiter auch die genannten vorhin am Eingang unseres Gesprächs sind diejenigen, die mit Sicherheit präsent sind beim Kunden. Und die Frage ist doch, wer hat denn das langjährige Vertrauensverhältnis und beginnt mit dieser Diskussion bei dem Kunden? Es gilt doch nur, den Mehrwert bei dem Kunden zu erhöhen. Das ist doch das Kernthema. Ich habe doch nur dann eine Lebensberechtigung als Partner, wenn ich ein Mehrwertschaffer bin bei meinem Kunden. Wenn ich schaffe, den IT-Leiter in seinen Erwartungshaltungen, die er hat, Prozessoptimierung, möglicherweise Kostenoptimierung, Qualitätsverbesserungen herbeizuführen, wenn ich ihn dort an diesen Punkten, an denen er selber gemessen wird, maximal gut unterstützen kann. Und wenn Cloud ein Themenbereich sein kann, das zu tun, dann ist das der richtige Zeitpunkt, mit diesen Themen bei den Kunden auch die Diskussion zu führen. Und ehrlich, wenn ich es nicht tue, da wird es mit Sicherheit ein anderer Partner tun oder der Wettbewerber wird es direkt tun. Und dann wird die Hürde für den Partner, der seit Jahren diesen Kunden betreut, mit Sicherheit nicht geringer, sondern es wird eher eine Frage des erhöhten Aufwandes sein.
Ein weiteres Argument, was ich gehört habe, betrifft jetzt nicht Microsoft direkt, aber mal schauen, ob Sie da auch eine Antwort drauf wissen oder dann Ratschlag sozusagen geben können. Systemhäuser, die sehr stark im Hardware-Geschäft drin sind, da wurde mir gesagt, also ich habe einfach schon mal von Haus aus das Problem, umso mehr ich in die Cloud reinschiebe, umso stärker geht mein Hardware-Umsatz zurück. Ich habe aber von meinem Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite, knallharte Umsatzvorgaben. Ich muss bestimmte Ziele, muss ich einfach erbringen. Das Geld, was ich dort rausbekomme in Form von Boni und Ähnlichem, ist in mein ganzes Geschäft auch irgendwo eingerechnet. Ich muss einfach ein Stück weit damit kalkulieren. Und ich habe auch Servicetechniker, die ich rausschicke, um diese Hardware zu warten und Services zu leisten. Und mit denen verdiene ich ehrlich gesagt Geld. Ja. Und ich kann ja jetzt einfach nicht darauf verzichten und sagen, ich muss da keine Servicetechnik mehr hinschicken, ich muss weniger Blech dort rein verkaufen. Da geht mein ganzes Businessmodell, greift dort nicht mehr. Ne? Also haben Sie da Verständnis dafür?
Also die Befürchtung kennen wir natürlich und die Diskussion kennen wir auch. Die Hardwarehersteller haben, glaube ich, ein Stück weit dazugelernt, weil das Cloud-Angebot auch gerade, wenn es über die unterschiedlichen Welten wie Plattform as a Service oder Virtualisierungslösungen und andere Dinge geht, dass sie sich darauf eingestellt haben, ein Stück weit, dass der Hardware-Markt sich verändert. Zweiter Punkt ist, es ist ein Zusatzgeschäft. Cloud ist ein Zusatzgeschäft und ermöglicht damit auch neue Hardware-Infrastrukturumsätze, anders gelagerte Umsätze zu adressieren. Und das Thema der Spezialisierung bleibt nicht aus. Mhm. Was wir getan haben, um genau diesen Partnern in den letzten Jahren besser helfen zu können, ist, wir haben Modellrechnungen simuliert. Das heißt, wir bieten heute ein sehr umfängliches Set an Hilfestellungen an, angefangen von Beispielkalkulationen über die unterschiedlichen Partnertypen. Ich bin ein Value-Added Reseller oder ich bin ein System Integrator oder ich bin eine andere Form eines Partnermodells nach unserer Microsoft-Klassifikation. Und darauf basierend haben wir Rechnungen aufgestellt. Wir haben hunderte von Partnern befragt, haben externes Unternehmen genommen und haben gebeten, diese Daten in diese Modellrechnung einfließen zu lassen. Was muss ich investieren? Wie lange muss ich Zeit investieren und Kosten investieren, um mein Modell umzustellen, das zu ergänzen, entweder einen kompletten Shift zu machen, das machen die wenigsten Partner. Ja. Die meisten nutzen das wirklich, um aufzubauen. Das heißt, was muss ich investieren, wie viel meiner Mitarbeiter ausbilden, was kostet mich das, wann amortisiert sich das? Nach dem ersten Jahr, nach dem zweiten Jahr? Ich habe ja nicht mehr dieses klassische Projektgeschäft, kriege einen Auftrag, kriege möglicherweise ein Drittel Abschlagszahlung, ein Drittel bei Lieferung und ein Drittel bei Übergabe und Fertigstellung. Sondern ich habe ja hier ein Modell, was sich über Mietzeiträume entwickelt. Das bedeutet, ich habe einen ganz anderen Cashflow. Und das sind ja Dinge, wo wir den Partnern auch vor zwei Jahren nicht wirklich ganz konkret helfen konnten, um ihnen auszurechnen, was bedeutet das, wenn du diesen Cloud-Transformationsprozess durchläufst? Ja. Was bedeutet das für dich auf der finanziellen Seite? Wie verändern sich deine Kundenströme? Du hast nicht mehr 7 oder 8 Aufträge pro Jahr, sondern du hast auf einmal 16 Aufträge pro Jahr, weil die Durchlaufzeit viel schneller ist, weil du die Projekte schneller abwickelst. Die Spezialisierung und die Beratungsleistung sind nach wie vor die Kernthemen, die der Partner beherrschen muss. Und diese Modellrechnungen, die helfen den Partnern heute unglaublich, Transparenz zu bekommen, Sicherheit in die eigene Planung, auch am Ende des Tages möglicherweise mit einem Banker zu reden und zu sagen, ich brauche jetzt hier mal 50 oder 100.000 Euro, weil ich hier einen Investor ein neues Geschäftsmodell machen
möchte. Die müssen das ja auch nochmal alle verstehen.
Und das ist mit vielen Prüfungsauflagen verbunden und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht leicht. Aber wenn ich den Mut habe, in ein neues Geschäftsmodell zu investieren, weil ich sehe, dass der Markt sich dahin entwickelt und ich an einem frühen Punkt bin, an dem wir heute sind, dann ist jetzt die Chance extrem groß, in dieses Modell mit sehr wenig Risiko, aber mit Erfahrung der letzten 2 Jahre einzusteigen.
Verstehe. Office 365, um da nochmal konkret darauf zurückzukommen. Office ist ja ein wirklich sehr altgedientes Produkt, seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt. Und jeder oder ein Großteil arbeitet natürlich auch damit. Ich sage immer, die ganze Welt und das ganze Controlling wäre ohne Excel im Prinzip auch gar nicht denkbar. Das bedeutet aber auch, dass viele, viele Prozesse in den Unternehmen tatsächlich so individualisiert wurden, dass dort so stark Excel teilweise eben integriert ist, Dokumentenverarbeitung sehr tief integriert ist. Das kann man doch mit Standardprodukt wie Office 365 gar nicht abbilden, oder?
Office 365 ist ein Standardprodukt, das ist die gute Nachricht. Aber die Individualisierung kann ich trotzdem durchführen. Mhm. Wenn ich Prozesse habe, die ich für den Kunden mit einer Microsoft Office 2010 Version oder Vorgängerversion angepasst habe, dann kann ich genau feststellen, lässt sich das in Richtung Office 365 automatisiert übertragen, ja oder nein. Viele Dinge lassen sich perfekt übertragen, manche Dinge nicht. Mhm. Und das Schöne an unserer Lösung ist ja genau der Vorteil, wir zwingen den Kunden nicht in die Cloud komplett mit all seinen Prozessen zu gehen, sondern der Kunde kann Stück für Stück entscheiden, welche Dinge nehme ich mit, wie viel Zutrauen habe ich, welche Akzeptanz sehe ich bei meinen Mitarbeitern, sind die Dinge so, wie der Partner mir das versprochen hat und der Hersteller wirklich abbildbar, und dann findet ein ganz sanfter Migrationsprozess statt oder, wie wir es bei Kunden auch sehen, auch sehr großen Kunden, wo eine Komplettmigration stattfindet. Und dann müssen Prozesse möglicherweise umgeschrieben werden, das ist ein Kostenaufwand, mhm, für den Kunden, auf der anderen Seite für den Partner eine perfekte Chance, seine Beratungsleistung, sein Know-how, was er vor allen Dingen hat, dort genau wieder in diese Kundenprojekte einzubringen. Der Kostenvorteil über die Skalierungsfähigkeit und die Einsparungsmöglichkeiten auf der Kundenseite, die rechnen sich zigmal.
Das heißt, das ist wieder so ein Thema, was ja in letzter Zeit oder wo viel auch drüber gesprochen wird, dass das Systemhaus wirklich damit beginnen sollte, auch die Prozesse seiner Kunden mal unter die Lupe zu nehmen, um feststellen zu können, was ist standardisierbar, also was kann man da tatsächlich rein transformieren, ja, und wo gibt es im Moment noch keine Möglichkeiten, ne?
Prozessberatung und Kompetenz dort zu besitzen, ist eins der Kernelemente, mit dem sich unsere Partner in den letzten Jahren ja super erfolgreich auseinandergesetzt haben. Mhm. Und wenn man sich genau anguckt, wie heute das Erlösmodell für ein Cloud-Geschäft aussieht, dann besteht das ja aus mehreren Stufen. Und wenn Sie mir noch die eine Minute geben, klar, dann würde ich dort nochmal etwas Zeit und Energie verwenden, weil der Punkt ist, es gibt die sogenannte Partner of Records Fee, das ist sozusagen der Einmalbetrag, den der Partner aus seiner Vergangenheit auch kennt, den er bei dem Verkauf des Produktes und zukünftig sozusagen dieses Mietzeitraums, dieses Servicezeitraums bekommt. Und da sind momentan sehr attraktive Angebote auch von uns im Markt, weil wir natürlich dieses Geschäft forcieren möchten.
Ja.
Und das ist ein sehr interessanter Teil, der dort als Marge momentan zur Verfügung steht. Das zweite Thema sind Migrationskosten, die ungefähr den 4- bis 5-fachen Anteil dieser Lizenzgebühr sozusagen für den Partner in Form von Beratungsleistungen ermöglichen. Das heißt, sein klassisches Migrationsgeschäft, was er aus der On-Premise-Welt kennt, nimmt er 1:1 mit etwas anderer Kompetenz in die Cloud-Welt mit. Dann gibt es den nächsten deutlichen Block, an dem der Partner bisher verdient hat, an dem sich auch nichts ändert. Das ist nämlich der Beratungsteil. Mhm. Wie komme ich in die Cloud? Wie sieht das mit Sicherheit aus? Was muss ich sozusagen an anderen Dingen noch berücksichtigen, um genau diesen Schritt durchzuführen? Und dann gibt es den sehr großen Block an sogenannten Managed Services, wo es genau darum geht, Deployment, Wartungsservice, andere Dinge sozusagen pro Arbeitsplatz sicherzustellen. Und aus diesen 4 Blöcken, die sozusagen der Partner bei einem Cloud-Geschäftsmodell heute zur Verfügung hat, schöpft er sozusagen seine Wertschöpfung für den Cloud-Bereich wie vorher aus dem On-Premise-Bereich. Das heißt, für den Partner ändert sich substanziell gar nicht so viel. Die Blöcke sehen finanziell, die einzelnen Erlösquellen sehen in der Dimension etwas anders aus. Die verschieben sich etwas untereinander, weil natürlich der Lizenzkostenanteil, der früher einen relativ großen Kostenanteil ausgemacht hat, heute deutlich kleiner ausfällt, damit auch die Marge für den Partner kleiner ausfällt. Aber der Beratungsanteil und gerade der Managed Service Anteil, der steigt, und das ist natürlich für den Partner sehr angenehm, weil das natürlich eine tolle Dienstleistungseinnahmequelle ist. Hm. Das Modell ist damit für den Partner sehr, sehr attraktiv, und das bestätigen gerade diejenigen, die in den letzten 2-3 Jahren sehr erfolgreich diesen Shift Richtung Cloud gemacht haben.
Eine letzte Frage habe ich noch an Sie, Herr Leibbrandt, was auch die Rückmeldung einiger Partner war. Sie haben es gerade angesprochen, natürlich auf der Partnerseite jetzt relativ viel getan wird, um die Provisionen und die Margen attraktiv zu machen, um in dieses Thema auch einzusteigen. Auf der anderen Seite stellen viele Partner doch fest, dass das Thema gerade Office 365 bei den Endkunden oder im Unternehmen noch gar nicht angekommen ist. Ja, also vielleicht hat es ein oder andere schon mal gehört, aber so eine genaue Vorstellung hat da keiner davon. Und wohin man auch sieht, man wird nicht wirklich aufmerksam darauf gemacht. Ist denn da noch Besserung in Sicht sozusagen?
Da stimme ich hinzu, Herr Mayer. Also da hätten wir in den letzten 1,5 Jahren eigentlich mehr tun müssen. Aber Sie wissen, wie das ist. Es wird erstmal mit einer neuen Technologie der Markt beworben. Wenn Sie merken, der Kundenzug, und das haben wir in Deutschland gemerkt, der fährt etwas langsamer als in anderen Ländern, dann müssen Sie natürlich sehen, wie Sie Ihre Budgets strecken, um natürlich über den gleichen Zeitraum einen möglichst ähnlichen Effekt zu erreichen. Ja. Und die gute Nachricht für unsere Partner speziell ist, dass natürlich auch mit dem Launch von Office 2013 und Office 365 wir eine Konstellation haben mit den Launches unserer vielen anderen Produkte, ob das Windows 8 ist oder die vielen anderen Dinge, die jetzt in diesem Jahr kommen, gibt es den größten Marketing-Topf, den die Firma Microsoft jemals weltweit investiert hat. Und die gute Nachricht ist, die wirklich sehr gute Nachricht ist, dass speziell für die Office und damit für die Bürokommunikationslösung ein unglaublich großer Topf zur Verfügung steht. Man wird nach dem Windows 8 Launch am 26. Oktober sehen, was Werbung und was Microsoft dort an der Stelle investiert. Und ich glaube, das wird beeindruckend werden, nicht nur für die Partner, sondern auch für die Kunden. Das heißt, es wird ein Bedarf, es wird eine, wie darf ich intern Englisch sagen, eine Pipeline aufgebaut, ja, für die Partner, die Nachfrage generieren wird. Das hätten wir uns sicherlich etwas früher gewünscht, da hätten wir gerne selber auch mehr investiert. Nur ehrlich gesagt, in Deutschland fährt der Zug, wie gesagt, etwas langsamer. Jetzt sind wir in einer tollen Situation, dass gerade in der Startphase des Zuges, wenn er aus dem Bahnhof rausfährt, eine sehr große Kampagne in den Markt hineingeht und damit eigentlich eine perfekte Plattform für die Partner gelegt wird.
Prima, Herr Leibrand, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, mal zu uns ins Studio zu kommen, und wünsche Ihnen auch noch weiterhin viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank, Herr Mayer, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Prima. So, und wir können jetzt weitermachen. Und was? Achso, ich muss drücken.
Kapitelmarke
drücken. Das ist eine gute Idee.
Ja, ja, ja.
Können wir mal wieder machen.
Genau an dieser Stelle.
Sie wollten jetzt aber noch was dazu sagen, Herr Brand.
Ich denke auch, es ist ein Szenario, wo wir alle erstmal wachgerüttelt werden müssen, von wegen, was bedeutet Cloud, beteilige ich mich da dran, wie beteilige ich mich dran. Ich denke mal, wir kommen nicht dran vorbei. Aus Business-Konsumentensicht, aber auch aus privater Konsumentensicht ist Cloud einfach das Thema. Was es für den Channel bedeutet, ist die große Frage, wie schnell es adoptiert wird. Aber es gibt keinen Weg dran vorbei, weil einfach der Kostendruck und auch, ich denke mal, diese Grunderwartungshaltung, dass ich in Zukunft einfach einen Dienst konsumiere, egal wo und womit, das geht nur über diese Cloud-Plattform.
Klar, er ist günstig und er ist skalierbar. Ja. Das sind zwei wesentliche Vorteile.
Die Frage
ist,
wer bietet ihn an? Und das wird auch eine maßgebliche Veränderung in der, ich sag mal, Brand-Perception draußen im Markt treiben, wo einfach wirklich der Dienst im Vordergrund steht und nicht, wer ihn anbietet oder was die Infrastruktur darunter ist. Also da sehe ich eine riesen Transformation im ganzen Business.
Eins muss man Google ja dahingehend zugute halten, was die ja sehr geschickt machen, ist, dass sie den Anwender, egal ob im Business-Umfeld oder vor allen Dingen auch im Privatumfeld, überall abholen. Also ich kann ja mich im Internet bewegen, wo ich will. Ich stoße immer wieder auf dieses Unternehmen.
Google ist
und
schon da.
Immer wieder wird mir natürlich auch angeboten, bestimmte Dienste von ihnen zu nutzen, die ja allesamt Cloud-Dienste sind. Ja. Ist ja egal, ob E-Mail, egal ob ich Daten ablege, völlig, völlig wurscht, was ich mache. Das heißt, das Lernen, wie einfach es doch eigentlich ist, so einen Dienst zu benutzen und einzusteigen, da wird einem ja da wirklich mal vorgeführt. Was ich Microsoft in dem Zusammenhang tatsächlich ein bisschen vorwerfe, ist, dass sie das als große Company eigentlich nicht verstehen, auch so visibel zu sein im Internet mit ihren Diensten. Ich habe noch nie was über Office 365 oder Ähnliches gesehen im Netz.
Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei Microsoft die Dinge manchmal auch noch Geld kosten. Es gibt zwar vieles umsonst, ja, aber bei Google fällt mir jetzt kein Produkt ein, was wirklich Geld kostet. Also es gibt vieles, ich sag mal zumindest in der professionellen Qualität oder nahezu professionellen Qualität, was man erstmal nutzen kann. Ich bin schon mal auf der Plattform drauf und ich probiere es aus. Vergesse vielleicht oder blende so peu à peu auf irgendwelche etwaige Sicherheitsbedenken aus und mache es einfach. Und dann stelle ich fest, oh, ich bin schon mittendrin und denke mir, dann mache ich auch weiter.
Und es ist ja sehr transparent und es ist sehr schön integriert.
Ja.
Also die Anwendungsintegration bei den Google Tools, geräteunabhängig, ist ja sensationell. Also es verleitet schon dazu, sehr einfach einzusteigen und weiterzumachen.
Das ist alles browserbasierend.
Herr Brauner, wir hatten gestern in der PK ja auch das Thema schon mal. Ich finde es ja extrem spannend, wie die IT-Distribution mit dem Thema Cloud umgeht. Und wir haben gestern ja darüber gesprochen. Sie haben ja Ihre neue Initiative hier vorgestellt. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Worte dazu sagen. Mein Eindruck ist ja, dass die Distributoren derzeit immer noch so ihre Rolle suchen, die sie in diesem Szenario sinnvollerweise ausfüllen und spielen können. Und ich habe den Eindruck, da ist auch Tech Data noch so ein bisschen auf der Suche. Und Sie sind ja jetzt noch gar nicht so lange an Bord hier. Sie sind ja von Comstore gekommen. und haben ja offensichtlich jetzt diesen Job, dieses Thema, unter anderem dieses Thema mit anzupacken. Und da würde mich mal interessieren, wie soll das jetzt in der Praxis funktionieren?
Okay, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Frage gewesen mit vielen kleinen Fragen drin, wo ich gerne darauf antworten möchte. Also wie auch gerade schon eingangs gesagt, so Cloud ist in aller Munde und sicherlich nicht nur ein Thema für Großunternehmen, sondern auch für kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die dann wiederum auch von, ich sag mal, entsprechenden Reseller-Größen bedient werden. Und dieser Reseller ist heute auch in einer Situation, wo er selber noch kein tiefes Wissen hat, wie wir alle meiner Meinung nach im Channel. Das lebt, das wird sich noch entwickeln. Wir werden sehen, wer wo so seine Rolle dann tatsächlich hat und ob er überhaupt eine Rolle im Thema Cloud spielt. Und auch, ich sag mal, die Zeit und das Budget, was man braucht, um dann eventuell als Reseller eine eigene Plattform aufzubauen oder ein eigenes Konzept aufzubauen, haben die wenigsten. Und das ist genau der Punkt, wo wir mit unserer TD Cloud Programmatik einsetzen, wo wir eben den Reseller dazu befähigen wollen, mit unserer Programmatik und mit der Stream-One-Plattform an diesem Geschäft teilzunehmen, sodass er die Chance hat, eben seinem Endkunden Cloud-Dienste anzubieten, sei es Infrastruktur, sei es Software as a Service, sodass er da, ich sag mal, erste Schritte machen kann. Und das mit einer Plattform, die heute auch schon läuft und funktioniert. Das ist also jetzt nichts, was wir in Deutschland jetzt gerade aus dem getauft haben und ins Leben gebracht haben, sondern es ist eine Plattform, die heute schon sehr erfolgreich in USA, wenn man so will, im Mutterland der Tech Data läuft. Wir werden die Stream-One-Plattform in Deutschland im Frühjahr kommenden Kalenderjahres dann auch in der deutschen Variante voranbringen. Die deutsche Variante bedeutet nicht nur übersetzt vom Englischen ins Deutsche, sondern auch rechtliche Aspekte, die bedacht werden müssen. Die API-Schnittstellen müssen dann auch für Deutschland, für Europa eingerichtet werden, sodass wir wirklich dort eine automatisierte Plattform haben. Weil machen wir uns nichts vor, Cloud-Dienste sind geringste Umsätze, die man dort macht. Man muss es extrem kostensensibel anfassen, sodass es überhaupt noch irgendwo eine Profitabilität darstellt. Und dementsprechend setzen wir eben auf eine Vollautomatisierung an der Stelle.
Sagen Sie vielleicht mal noch ganz konkret, was hinter der Plattform steckt.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, danke. Die Stream-One-Plattform ist am Ende des Tages ein Online-Portal, wo wir angefangen von der Angebotsphase über das Verkaufen und auch das Renewal bzw. das Updaten von vorhandenen Abonnements, sage ich jetzt mal, verwalten kann. Es geht sogar damit los, dass ich mit einer Trial-Version erstmal auf der Plattform starte und dann diese dann aktivieren kann, um dann hinterher dann peu à peu draus zu wachsen. Die Plattform erlaubt es auch, im Look and Feel des Resellers aufzutreten, sodass die Plattform auch als Selbstbedienungsportal einem Endkunden angeboten kann.
Also werden
kann.
White gelabelt im Prinzip?
White labeled, wie man so white schön labeled, sagt, ja. Sodass der Reseller das benutzen kann. Er dupliziert das quasi. Der Clou an der Sache ist, dass wir eben auch unseren Partnern anbieten, wenn sie eigene Cloud-Dienste haben. Da gibt es ja Exchange-Angebote oder eigene Apps, die man über eine Cloud-Plattform verkaufen kann. Diese kann unser Partner auch bei uns hochladen und dem gesamten Tech-Data-Channel anbieten. Also das ist eine echte Win-Win-Situation, wo ich meinem Kunden unsere Produkte anbieten kann, er aber auch seine Produkte, wenn man so will, meinen Kunden anbieten kann. Und er kann dadurch skalieren und Leute erreichen, die sonst niemals kennengelernt hätte oder erreicht hätte. Ja, also das ist ein Riesenvorteil. Das Schöne meiner Meinung nach ist eben, die Tech Data mit ihrer Collection of Specialists und dieser Stream-One-Plattform, der Kunde kriegt bei uns wirklich alles aus einer Hand. Ja, wir haben nicht nur ein riesig großes Herstellerportfolio, nein, er kriegt von uns, ich sag mal, klassisches Distributionsangebot, aber auch Cloud. Ja, und das wirklich aus einer Hand. Und er kennt uns, wir genießen ein extrem großes Vertrauen bei unserer Kundschaft und das ist auch sehr wichtig, gerade wenn man sich in diese neuen Geschäftsfelder hineinbewegt und erste Schritte machen will.
Jetzt von Ihnen eine grobe Einschätzung, was die Zeit anbelangt, wie lange es noch dauern wird, bis das Thema so einigermaßen abhebt und man sagt, naja, jetzt kann man das wirklich mal ein bisschen ernst nehmen. Gibt es da so einen Zeithorizont, eine Vorstellung in Ihrem Kopf?
Ja, ich sag mal so, es gibt ein Wunschdenken. Ich denke mal, in einem Jahr von heute werde ich deutlich mehr sehen, wo es da lang geht. Und auch hier gilt meiner Meinung nach der sogenannte Pinguin-Effekt. Ja? Also man muss so die ersten Beispiele haben, wo jemand mal vom Eisberg runtergesprungen ist ins kalte Wasser, okay. Ja, und dann springen alle anderen nach. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich eben auch unser TD Cloud Portal, was eben, ich sag mal, neben der Stream One Plattform der zweite Teil oder von den drei Teilen der TD Cloud Programmatik ist. Der dritte Teil wäre die TD Academy. TD Cloud Portal ist eben, sag ich mal, unser Web-Angebot, wo wir über Ausbildungsmöglichkeiten informieren, über unsere Cloud-Herstellerpartner informieren und eben auch über Best-Practice-Cases. Und dann sind wir genau bei dem Fall, wenn ich den ersten Pinguin habe, im Idealfall einen Deutschen, der mir auch noch erlaubt, darüber zu sprechen, das ist ja noch die nächste Herausforderung, dann werden wir das natürlich ganz groß verbreiten, um auch zu ermutigen, ja, da reinzugehen in dieses Thema. Auf der anderen Seite, es ist bestimmt auch für uns etwas, wo wir von unseren Reseller-Partnern lernen können, und ich freue mich darauf, da auch da viel zuzuhören und das dann, sage ich mal, für uns zu verwerten.
Was ich auch ganz spannend fand, Herr Braune, was Sie gestern präsentiert hatten, das war, oft hapert es ja auch an ganz banalen Dingen, so bei den Resellern, bei den Händlern, bei den Systemhäusern, wo die sagen, ich bin eigentlich von meinen Strukturen her oder auch von meiner Infrastruktur gar nicht in der Lage, diese Dinge zu vermarkten, buchhalterisch vielleicht nicht, vom Warenwirtschaftssystem her nicht. Und da haben Sie, das haben Sie also auch offensichtlich erkannt, wenn ich das richtig verstanden habe, und bieten ja jetzt Ihren Partnern auf der Reseller-Seite an, das machen wir für dich.
Ja, das ist auch noch ein Merkmal von der Stream-One-Plattform, dass wir also in der Lage sind, diese, ich sag mal, vielen kleinen Abonnements, die da abgeschlossen werden zwischen dem Reseller und dem Endkunden, dass ich die auch ordentlich verwalten kann und auch die Abrechnung ja noch unter Kontrolle bekomme. Wir reden hier über sogenanntes Periodic Billing. Das heißt, ich rechne jeden Monat oftmals Kleinstbeträge ab. Das muss auch, sage ich mal, flutschen. Da kann ich mir keinen großen Aufwand erlauben, sonst rechnet sich das wieder nicht.
Ja.
Und das kann die Stream-One-Plattform eben auch managen und übernehmen, sodass man wirklich mandantentauglich sagen kann, okay, ich habe hier einen Endkunden aus Sicht des Resellers, der hat bei mir gerade das und das Abonnement laufen. Er macht gerade, sage ich mal, noch eine Erweiterung, 5 User mehr oder über einen längeren Zeitraum. Das kann ich alles dort managen, verwalten und auch abrechnen. Mhm. Und das macht es dann wirklich interessant, dass ich da so ein, ja, ich sag mal, ohne großen eigenen Aufwand etwas betreiben kann.
Aber wann können die Händler in Deutschland damit arbeiten?
Die Plattform selber wird dann im März, April live gehen. Mhm. Zu sehen ist sie heute schon hier auf dem Tech Data Forum, aber eben die englische Plattform. Ja. Mhm. Wie gesagt, die Lokalisierung steht noch aus. Und um das vielleicht noch zu ergänzen, ich sehe diese ganze Cloud-Thematik und auch dank unserer Stream-One-Plattform als eine riesige Chance, ein Zusatzgeschäft zu generieren. Weil stellen Sie sich vor, Sie sind heute ein Netzwerk-Reseller, der sich auch bestenfalls noch im Voice-Umfeld auskennt, und Sie haben erkannt, dass Ihr Endkunde auch für Videotechnologie offen ist. Mhm. Da haben Sie oftmals die Herausforderung, dass Sie sehr teuer zertifizieren müssen, um überhaupt Videoprodukte verkaufen zu können. Diesen Invest wieder reinzukriegen, ist immer schwieriger bei den dünnen Margen, mit denen wir alle unterwegs sind. So, und hier habe ich ein Angebot, wo ich eben einen Cloud-based Videokonferenzanbieter habe, das ist die Firma Videxio, die es mir dann eben erlaubt, beliebige Endpunkte miteinander zu verbinden. Die kann ich überall kaufen, ohne großen Zertifizierungsaufwand. Da steht vielleicht sogar schon was bei meinem Endkunden in der Infrastruktur, Bildschirme, HD-Kameras etc. etc. Aber die eigentliche Intelligenz, um diese Multipoint-Verbindung aufzubauen, beziehungsweise um eben auch ad hoc in einen virtuellen Meetingraum einen anderen Teilnehmer reinzubringen, der beispielsweise aus der Link-Welt kommt oder aus anderen, ich sag mal, FaceTime-Welten oder Telepräsenz-Welten, den einzubinden und das auch mit der entsprechenden professionellen Qualität. Das ist natürlich super.
Das funktioniert alles, das mit funktioniert.
Software? Das kriegen wir dann mit der Firma Videxio angeboten. Ne?
Ja, interessant.
Oder Backup in der Cloud, Storage-Lösungen in der Cloud, das sind alles Dinge, die ich dann eben in Zukunft machen kann, ohne eigenen Zertifizierungsaufwand. Ich habe auch nicht die Arbeit, das übernimmt dann für mich der Cloud-Anbieter. Ja? Das ist ein inkrementelles Geschäft, was ich bis gestern nicht hatte, was mir dann eben erst diese Cloud-Philosophie erlaubt.
Mhm. Wie akzeptiert ist denn die Plattform in den USA? Es heißt ja immer, USA ist weiter. Mhm. Kann man das irgendwie quantifizieren oder?
Ich habe keine konkreten Zahlen vorliegen, aber das, was wir an Feedback bekommen, weil wir ja sehr eng mit den Kollegen in den USA darüber reden, was können wir von euch lernen, ja? Lessons learned, wie es so schön heißt. Und also es hat eine riesen Resonanz, vor allen Dingen eben diese Möglichkeit, dass unsere Tech-Data-Partner in der Lage sind, auch ihre eigenen Dienste dort anzubinden. Das ist nochmal eine ganz andere Intimität, die man dort aufbauen kann. Ja, das ist ja echt nochmal so das letzte Bit, was man so braucht, um wirklich ganz dicht an den Partner ranzukommen. Und Tendenz monatlich steigend, aber ich muss gestehen, ich kann Ihnen keine konkreten Zahlen nennen.
Ja, war mal gespannt, wie das Thema abhebt. Also mich erinnert es ein bisschen so an den Fujitsu App Store, ja, also wo auch von außen jede Menge Partner ihre Apps reinstellen können und so wirklich zufrieden sind sie im Moment auch noch nicht damit. Ja. Ja. Also es hebt auch noch nicht wirklich ab. Aber vielleicht ein letzter Punkt, den wir noch kurz mit Ihnen besprechen sollten mal, Herr Braune, geht um einen Punkt, den Sie gerade schon auch ein bisschen angesprochen haben, Thema Wertschöpfungskette. Mhm. Wo findet der Channel seine Möglichkeit, sich einzubringen, also in der Wertschöpfungskette? Mhm. Ein Thema, wo ich mal Ihre Einschätzung haben wollte, es gibt eine Unzahl an Cloud-Services, die man sich heute shoppen kann. Mhm. Ich kann ein CRM-System buchen, ich kann eine Videokonferenz buchen, ich kann irgendwelche Collaboration-Tools buchen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz viele Anzahl an Sachen. Das Problem, was alle diese Plattformen in ihrem Einzelnen haben, ist, dass sie die Daten nicht untereinander austauschen können. Ja? Also da habe ich ein tolles CRM-System, ja, das ich in der Cloud habe. Und da habe ich ein tolles Videokonferenzsystem. Aber ich kriege die Daten, die ich in dem CRM-System habe, nicht irgendwie mal verknüpft mit meiner Videokonferenzlösung, dass ich gleichweise, wen muss ich denn da jetzt anrufen? Ich muss alles doppelt und dreifach lösen. Das ist ja so eine Thematik. Würden Sie hier beispielsweise einen Ansatzpunkt sehen für Partner hier tätig zu werden, um da diese Brücken irgendwie zu schaffen? Ist das so? Ist sowas überhaupt technisch möglich?
Ein sehr schöner Punkt. Ich sag mal so, diese neue Art von Silo Lage, die wir da haben, dank der Cloud oder wegen der Cloud, ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass man eben wieder einen neuen Dienst anbietet und berät, wie kann ich denn mit diesen neuen Herausforderungen, die ich bisher gar nicht vielleicht in Erwägung gezogen habe, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Beziehungsweise anderes Thema ist auch, was mache ich, wenn ich ich wohne in Berlin, das weiß vielleicht der ein oder andere, und da wird immer noch sehr viel gebaut. Und wenn dann plötzlich mal der Bagger vor der Haustür die Internetverbindung gekappt hat, dann habe ich einen Blackout, wenn alles in der Cloud ist. Ja, was mache ich in so einem Disaster Recovery Fall? Mhm. Ja, wie kann ich da noch weiterarbeiten? Und wenn Sie dann Handelsunternehmen sind oder viel mit Kundenkontakt zu tun haben, was dann? Ja, dann brauche ich irgendwie doch irgendwo eine Spiegelung bei mir lokal, um noch irgendwie die nächsten Stunden zu überstehen. Hervorragendes Beispiel. Also ich denke mal, diese Art von Beratungsansatz oder auch Empfehlung, von wegen, wie komme ich um diese Barriere drumherum, das ist ein großes Ding, keine Frage. Ja. Thema Wertschöpfung, wenn ich da vielleicht mal kurz mit einsteigen kann. Auch muss ich sagen, mit der Grund, weshalb ich mich am Ende des Tages dazu entschieden habe, den Konzern TechData beizutreten und das Aslan-Geschäft zu führen, war eben auch diese Collection of Specialists. Ja, wir haben mit der Maverick, mit der Daytech, mit der Triade, mit der Aslan natürlich, wen habe ich jetzt gerade vergessen?
Mobile.
TD Mobile, genau.
Brightstar.
Ehemals Brightstar. Haben wir natürlich einen, ich sag mal, extrem breiten Zugang zu, ich sag mal, IP-adjacent Markets. Ja, sie haben da Leute, die alle irgendwo in der IT-Welt unterwegs sind, aber heute kaum oder wenig miteinander reden. Und diesen Brückenschlag zu ermöglichen, das sehe ich als die große Aufgabe für uns an, der Distribution und TechData, Stichwort Internet of Things. Da kommt noch was ganz anderes auf uns zu.
Ja.
Ja, und ganz ehrlich, wer kann das sonst in der Breite tatsächlich bedienen? Und das ist ein Prozess, wo wir uns eben hin entwickeln werden, wo wir dann eben wirklich auch da die Silos knacken werden, um dann wirklich einen Partner, der bisher im Maverick-Kundenstamm war, eben zu helfen. Wie kommst du jetzt ins Data Center, ins Infrastrukturgeschäft hinein? Wie kann ich einem Daytech-Reseller helfen, auch das Thema Virtualisierung mal bei seinen Kunden zu adressieren? Ja? Mhm. Er wird sicherlich eine andere Sprache sprechen, aber am Ende des Tages muss er die Technologie verstehen. So, und diesen ganzheitlichen Ansatz, wie man so schön sagt, den zu artikulieren und auch dem Reseller zu helfen, das in seinen Endkunden hinein zu transportieren. Das sehe ich als große Aufgabe für uns an und da ist die TechData ganz hervorragend aufgestellt.
Prima. Ganz herzlichen Dank, Herr Braune, dass auch Sie sich noch Zeit genommen haben, hier mal kurz bei uns vorbeizuschauen.
Sehr gerne.
Und wünschen Ihnen auch noch erfolgreiche Messe.
Dankeschön.
Ganz genau. Vielen Dank.
Dann schalten wir Sie mal wieder aus. Genau. Das passt, oder? Habe ich irgendjemand anderen von euch jetzt ausgeschaltet?
Nee, nicht.
Nee, der Rest ist da. Gut, wunderbar.
Tschüss.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.
So, jetzt können wir mal ein Stück weitermachen in unserem Programm. Oder steht noch jemand anderer vor der Tür? Nee, Moment, glaube ich nicht.
Nee.
Ich schaue gerade mal so drüber, was wir noch alles... Ach ja, da wollte ich euch mal fragen, ob euch diese Unternehmensgruppe Shift IT vorher irgendwas gesagt
bis
hat.
Bis Anfang dieser Woche auch noch nicht.
Ja, Shift IT?
Ja.
Nee.
Kanntest du die?
Nein, die Unternehmensgruppe nicht. Das Phänomen, was dahinter steht, ist recht interessant.
Kannst du was dazu sagen? Ah, du hast auch gerade die Meldung aufgemacht. Also die Überschrift war, und die Meldung habe ich hier aus Heise Ries herausgefischt, Firmengruppe Shift IT wächst, Online-Händler Alternate, den kennt man ja nur,
ja,
führt Neckermann-Partnershop weiter.
Das und war eine interessante Meldung, gell?
Ja,
fand ich auch interessant. Das fand ich doch wirklich interessant.
So, und dann steht hier einleitend, und das erklärt das vielleicht so ein bisschen, die Shift IT Management GmbH und Co. KG Holding, was ein Satz, in Linden bündelt unter ihrem Dach ein Firmenkonglomerat, zu dem unter anderem der Distributor Wave Computer, der Online-Versender Alternate, IT-Marken wie Systea und Charkun oder auch das Remarketing-Unternehmen Olano, habe ich auch noch nie von gehört, gehören. 21 Firmenbeteiligungen und Auslandsdependancen zählt der Konzern. Bis auf die Charkun Technologies in Hongkong hält die Holding stets eine 100% Beteiligung. Schon interessant. Gibt's auch Kuchen? Gibt's auch Kuchen? Ich lache mich nur an.
Und gehen weiter, Wahnsinn.
Ja, wir waren gerade zwei nette Hostessen, die unsere leer getrunkenen Gläser abgeholt haben. Aber ich hätte jetzt auch Lust auf was Süßes. Damian, du hast ja schon Kuchen gegessen.
Ja, ich möchte nicht mehr, danke.
Du möchtest nicht mehr, ich würde da noch einen nehmen. So, also die hatte von euch auch keiner hier irgendwie mal
aber dahinter steht doch der Leuschner, dem das Ganze gehört.
Ja.
Also dem die Alternate gehört, der dann irgendwann die Wave zugekauft hat.
Ja.
Und
Thomas Leuschner, ja.
Genau, und diese Konstruktion, es gibt doch immer so ein paar Firmenverbünde, hinter denen dann jemand steht, was ja ganz spannend ist.
Ja.
Und das ist halt der Leuschner. Und dann gab es doch vor Jahren mal die Laien in Mülheim-Kärlich.
Ja.
Da gab es einen Übersichtsstaat, das hatte ich mal. Das hatte mir jemand gegeben, der das aus welchen Quellen auch immer bekommen hat. Da hatte ich als Kopie eine Folie. Und da standen dann Beteiligungen drauf. Und zwar von dem Deutsch, dem die Laien gehört. Und Baufirmen und verschiedene Computerfirmen und Agenturen. Las ich auch ganz spannend.
Mhm.
Das waren nicht 20, das waren ein paar weniger. Und dann gibt's noch jemanden, der im Hintergrund auch so ein Firmenkonglomerat betreibt. Das ist der Siegbert Wortmann von der Wortmann. Der hat zig Beteiligungen, das sind Systemhäuser drunter, das sind IT, Großhändler, also die Wortmann.
Ja.
Und der Siegbert Wortmann erzählt dann, ja, ich baue ja nebenbei noch so ein bisschen. Das heißt, er hat noch Beteiligung an Baufirmen. Also es ist schon unglaublich. Das gibt's immer wieder. Und das Interessante ist, von außen siehst du das gar nicht. Das ist also völlig im Hintergrund. Und der Unternehmer hält sich auch meistens im Hintergrund. Wenn man heute mal die Wortmann ansieht, dann muss man sagen, okay, für Wortmann die Frontleute sind der Tom Knicker und der Robin Wittland, aber sicher nicht der Siegbert Wortmann.
Ja.
Und das hält sich dann halt so ein bisschen im Hintergrund. Und früher gehörte zu den Wortmann-Beteiligungen auch eine Firma Devil dazu.
Ja.
Das war keine Mehrheitsbeteiligung, aber...
Ich glaube, die gibt es aber immer noch, oder?
Nein, die Beteiligung gibt es... Also die Firma Devil gibt es
ja, noch, ja.
Aber nein, die Beteiligung gibt es schon länger nicht mehr.
Das dachte ich.
Nein, die ist... aber das wussten damals auch nicht ganz viele. Und bei dem
Netzen ist das Devil, auch interessant. Devil nicht, hier im Osten...
Die Blue Chip gehörte da
nicht.
Blue Chip. Blue Chip, meinst du?
Nein, gehörte nicht
dazu. Nein? Dachte ich.
Nein.
Na gut.
Soweit ich weiß nicht, sollte man vielleicht mal einen Hüllhaus anrufen.
Faktencheck.
So.
Bitte notieren.
Gleich aufschreiben.
Schlimme Geschichte.
Faktencheck. So. Jetzt haben wir das erste Mal. Können wir dann das nächste Mal
beweisen, ob es gefallen
ist. Du machst deine Hausaufgaben nicht.
Dann
musst du fürs übernächste Mal zwei Faktenchecks machen, ist ja klar.
Ja,
ne?
Ja. Aber zum Beispiel auch von der Firmengruppe, also vom Ansatz ganz interessant, diese Konstruktion hinter der Becom. Der Horst Beck ist ja heute Morgen auf dem Kongress gewesen war ich sehr erstaunt.
Als Unternehmensberater,
ich wusste gar nicht, dass der noch da drauf in der IT-Branche aktiv ist, aber der macht noch ein bisschen, was er da erzählt. Und Bcom war ja Horst Beck, aber das gehörte ja zu einer Holding mit verschiedensten Beteiligungen, auch Baustoffe und Chemie.
Immobilien,
und,
ja.
Immobilien. Und die hatten das dann irgendwann abgegeben an den Thorsten Belverato. Aber es war auch eine recht interessante Konstruktion.
Ja.
Also es gibt's tatsächlich häufiger.
Ja,
und ich finde das mal schön, dass das alles so übersichtlich, also wer hat's denn geschrieben?
Der Kollege Kühn, glaube ich.
Ach, der Wolfgang, ne? Kühn hat einen schönen Job gemacht.
Ja.
Da sieht man genau die 22 Beteiligungen aufgelistet.
Fand ich auch, ja. Vor allen Dingen, dass die da so bereitwillig über alles Auskunft gegeben haben.
Ach, da wäre ich mir nicht so sicher, dass die das so freiwillig
Er hat es auf alle Fälle bekommen, die Informationen.
Aber er hat die Informationen bekommen und das ist schon eine Fleißarbeit gewesen,
ja,
denke ich doch.
Ja, ist wirklich, wirklich toll, das stimmt. So, was haben wir noch draufstehen? Eins vielleicht noch ganz kurz so aus dem Bereich E-Commerce. Andreas verlässt uns mal schnell. Macht nichts. Was ich mir aufgeschrieben hatte, Amazon als Kreditgeber für Händler. Hattest du das auch gelesen, Damian?
Nein.
Fand ich auch ganz interessant.
Erzähl,
also,
was verbirgt sich dahinter?
Ja, im Moment machen sie es derzeit nur in den USA, mal wieder als Testmarkt. Da sagt Amazon, für Marketplace-Händler oder solche, die es werden wollen, wenn ihr im Moment nicht das Geld habt dafür, um bei uns als Marketplace-Händler tätig zu werden, fragt uns einfach, wir geben euch das Geld in Form eines Kredites und helfen euch dabei natürlich auch, diesen Marketplace aufzuziehen, den zu integrieren, zu betreiben, stellen die Kontakte her und so weiter und so fort. Das ist schon auch mal eine ganz interessante Strategie, die Amazon dort fährt und sagt, was können wir eigentlich noch als Service anbieten, wo können wir uns noch irgendwie beteiligen, wie können wir es noch einfacher machen und noch komfortabler für Händler bei uns auf die Plattform einzusteigen. Und dann sagen die halt, naja, dann bieten wir denen halt auch mal Geld an in Form von Krediten. Amazon Lending heißt das Kreditangebot, wird maßgeschneidert dann für den jeweiligen, also wird dann auch ausgiebig mit ihm kommuniziert, was er so haben möchte und gibt dann eben auch die entsprechenden Zinssätze, je nach Laufzeit natürlich und nach Höhe des jeweiligen Betrages. Und die Kreditsummen, so wurde zumindest in der Meldung bekannt, die können durchaus sogar sechsstellig sein. Sechsstellig.
Wow.
Also wir reden dann, ne, sechsstellig geht dann bis 999.000, genau. Also knapp eine Million sozusagen. Und das ist schon richtig ordentlich Geld. Aber dieses Unternehmen hat wahrscheinlich auch genug Bargeld in der Schatulle, um sowas mal anbieten zu können. Deutschland wird wahrscheinlich schwieriger, weil dazu brauchst du ja eine Bankenlizenz typischerweise. In Amerika scheint man da vielleicht ein bisschen lockerer mit umzugehen oder ich weiß auch nicht warum. Aber mal gespannt, wie das Thema sich hier weiterentwickelt.
Bist du sicher, dass man da eine Bankenlizenz braucht?
Also ich glaube, dieses Thema hatte doch unlängst irgendein ein anderes Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eBay war. Oder PayPal. Ich glaube, PayPal hat eine Bankenlizenz.
Mhm.
Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, mal ja, Faktencheck machen. Faktencheck Nummer 2. Ich glaube, dass es eBay war.
Aha.
Wo man gesagt hat, ihr braucht eigentlich auch eine Banklizenz. Aber frage mich jetzt nicht mehr genau, warum.
Mhm.
Aber irgendwie durch Geldtransaktionen, die dort stattfindet oder sowas, brauchst du eine bestimmte Lizenz. Ich mache mich da auch nochmal kundig. Faktencheck Nummer 2.
Bin ich so. So bin ich nicht der Einzige.
Nee, du bist nicht der
mit
Einzige. Ich habe auch Hausaufgaben.
Ei, ei, ei.
Richtig. Dann werfen wir vielleicht mal kurz noch einen Blick nach Japan. Kurz nachdem wir die letzte Sendung sozusagen abgefrühstückt hatten, gab es ja da noch eine Meldung, und zwar, dass Sony bei Olympus einsteigt.
Ja.
Oder ist sogar an dem Tag passiert.
Genau.
Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja. Wir hatten es jedenfalls nicht mitbekommen. Beide Unternehmen haben ja im Moment so ihre Probleme. Wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen.
Olympus hatten wir doch schon thematisiert intensiv.
Olympus hat
das sogar war schon so ein Bilanzierungsskandal. Oder?
Richtig.
Ja.
Ja. Und jetzt ist die Sony jedenfalls bei Olympus eingestiegen und investiert dort 50 Milliarden Yen. Das sind etwa 500 Millionen Euro. Ich weiß auch nicht, ob das viel oder wenig ist für so einen Konzern, kann ich jetzt auch schlecht beurteilen. Werden jedenfalls der wichtigste Olympus-Aktionär.
und haben dort einen Stimmrechtsanteil dann von knapp 12%. Also können wir schon auch ein Wörtchen mitreden. Und man hat natürlich dann auch sich vorher angeschaut, wie so eine Zusammenarbeit dann in Zukunft auch aussehen kann. Und da hat man auf alle Fälle mal vereinbart, den Bereich Medizintechnik zu bündeln. Obwohl ich gar nicht wusste, dass Sony auch im Medizintechnikbereich tätig ist. Aber meistens ist es ja bei diesen großen Elektronikkonzernen, die sind ja überall drin. So. Und gleichzeitig wird eben auch Olympus Linsen liefern für das Kamerageschäft von Sony. Mhm. Und da
ergibt sich sicherlich
die eine oder andere Möglichkeit, sich da gegenseitig ein Stück weit zu helfen. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass da der Blinde mit dem Lahmen zusammengegangen ist. aber man merkt auf alle Fälle, ich glaube, sowas wäre noch vor 4-5 Jahren undenkbar gewesen.
Ja.
Dass zwei doch sehr im Wettbewerb stehende Unternehmen, zumindest auf einigen, in einigen Produktbereichen sehr stark konkurrierende Unternehmen, sich da mal so annähern. Ja. Aber offensichtlich ist die Not so groß. Ja, ne?
So muss man das sehen, denke ich auch. Ja.
Diese ganze Rubrik Blick nach Japan, die wir verfolgen, deprimiert mich immer so ein bisschen.
Zieht dich doch so runter, oder?
Ja, weil die Meldungen ja irgendwie durch die Bank katastrophal sind.
Ja, das stimmt. Also so,
seit wir das angefangen haben, geht das ja in einer Tour.
Ja, so richtig Positives kommt
Japan
irgendwie nicht.
Japan ist wirklich ein schwieriges Pflaster. Ja, die haben den Anschluss verpasst.
Ja, das stimmt. So, dann haben wir das Thema eigentlich auch schon durch. Also mehr habe ich da auch gar nicht dazu aufgeschrieben. Aber vielleicht noch ein Wort zum Smartphone- und Tablet-Markt. Also mal abgesehen davon, dass die Surface jetzt dann, wie gesagt, kommt. Aber da haben wir ja auch gerade vorhin schon drüber gesprochen. Gleichzeitig hat HTC bekannt gegeben, aus dem Tablet-Markt wieder auszusteigen.
HTC ist auch
HTC,
so ein Kandidat.
HTC, den regnet es doch gerade ganz schön nass rein,
ja,
insgesamt. Ne?
Den regnet es insgesamt ganz schön nass rein.
Wieso regnet es den nass rein? Das ist, wisst ihr das?
HTC hat irgendwann den Anschluss verpasst. HTC-Geräte waren sehr hip.
Ja.
Das waren die ersten mit Windows. Und dann kam nichts mehr. Das ist so ein bisschen wie... Das ist so ein bisschen wie Kandidat Nummer 2 auf unserer Liste BlackBerry.
Ja.
Und Dauerthema. Also man hat den Anschluss verpasst. Mhm. Dann kam Apple und HTC war im, also ich sag jetzt mal im PC-Telefonmarkt eigentlich mal die große Nummer.
Ja.
Auf den Lorbeeren ausgeruht.
Und dann ging das ratzfatz und vorbei.
Ja, nicht nur auf den Lorbeeren ausgeruht. Sie hatten ja auch versucht, eine relative Hochpreisstrategie zu fahren. Also sie wollten ja, haben ja wirklich mal einen Versuch unternommen, auch mit Telefon in der Preisklasse 500 bis 600 Euro zu punkten. Aber das scheint offensichtlich nicht aufgegangen zu sein. Und die sind dann ganz schön ins Trudeln geraten. Und im Zuge dessen hat man jetzt auch aus Kostengründen heraus gesagt, man geht jetzt erstmal raus aus dem Tablet-Geschäft.
Aha.
Ist natürlich auch eine interessante Entscheidung, weil man später, wenn es einem vielleicht wieder ein bisschen besser geht, nochmal in das Tablet-Geschäft einsteigen möchte. Was dann gleichaus weitaus schwieriger natürlich ist, als jemand, der dann später da in den Markt mit reinkommt. Ist natürlich besser, wenn du da von vornherein mit dran bist. Ne?
Es ist doch ganz interessant zu bemerken, dass im Tablet-Geschäft es eigentlich nur zwei Gewinner gibt. Und das sind exakt die im Smartphone-Geschäft die Gewinner sind. Mhm. Und der ganze Rest ist irgendwie traurig.
Das stimmt, ja. Apropos RIM. Damian, gibt's da was Neues bei der Firma?
Wieso
hast du dein BlackBerry schon?
Wieso fragst du mich?
Ja, ich glaube, weil du das letzte Mal gesagt hast, BlackBerry,
da kommt
geht's
was.
Ja wieder richtig gut oder da kommt was? Oder warst
Nein,
da
ich habe
so
nicht
bisschen
gesagt,
euphorisch?
BlackBerry geht's wieder richtig gut. Die haben, was war das, ein Quartal mal gezeigt, wo es ein bisschen besser ging. Aber
das klang letztes Mal doch deutlich euphorischer.
Fandst du?
Ja, glaub schon.
Schon
ja.
Irgendwie. Hab ich auch so eine Änderung.
Das liegt an der Tagesform. Also an meiner Tagesform. Nein, also Christian und auch Andreas, ihr wisst ja, ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem für mich passenden Smartphone. Und es sind jetzt ein paar in der engeren Auswahl. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor ein BlackBerry-Fan. Weil ich die Geräte einfach angenehm finde, angenehm in der Hand und sie haben dann auch noch eine Tastatur sogar und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein nostalgischer Faktor, weil es war
ich glaube auch
mein erstes Teil, so. Ne? Das fand ich einfach gut Ja, aber ich denke, die Geschichte ist noch nicht zu Ende von BlackBerry und ich bin da mal ganz gespannt, was da noch kommen wird und was da noch passieren wird. Ansonsten bin ich da total unentspannt, weil ich bin an dem Unternehmen weder beteiligt, noch hängt da irgendwie, hängen irgendwelche Aufträge oder so daran. Also ich bin da ganz entspannt.
Also eins muss man sagen, es hat, also jetzt ist doch RIM gerade vor der nächsten Betriebssystemversion, die dann kommt und es soll ja alles größer, schöner und besser werden. Es hat vergangene Woche einen erheblichen Nackenschlag für die Firma gegeben, denn ihnen ist einer der größten Kunden der amerikanische Zoll- und Immigration-Behörde ausgestiegen. Ja. Die werden tatsächlich als amerikanische Behörde auf iPhone shiften von BlackBerry. Ich glaube 18.000 Geräte. Interessant ist allerdings noch die Begründung, warum das so ist. Aber warum tun die das? Die sagen, Stand heute wird RIM, BlackBerry, in keiner Weise den Anforderungen an mobiles Arbeiten gerecht. Was man doch bei einer Behörde nicht so vermuten sollte. Das heißt, bei Behörde denkst du ja eher so ein bisschen verstaubt, ein bisschen rückständig und die gehen jetzt ganz massiv nach vorne auf iPhone, obwohl da viele Dinge nicht geklärt sind und obwohl BlackBerry ja nicht müde wird zu sagen, wir sind doch die, die im professionellen Umfeld die Sicherheit bieten und. Also das halte ich schon für einen bedeutenden Kundenverlust und einen mit Signalwirkung.
Mhm. Ja.
Stimmt.
Ja.
Und das kurz vor Einführung des neuen Betriebssystems, was sie dem Kunden ja garantiert schon mal gezeigt haben.
Ja, also ich glaube, das kann sein, dass die Behörde ist jetzt abgesprungen, aber ich glaube, dass in Los Angeles sich das BlackBerry nach wie vor hervorragend verkauft.
Warum in Los Angeles?
Wie kommst du da jetzt drauf?
Ja, die ganzen Schauspieler, die haben eine BlackBerry.
Ist das so?
Die haben alle BlackBerry. Ja, musst du mal ich lese die Zeitungen, die Zeitschriften ja nicht, aber die Personen in meinem Umfeld, ne, die lesen die. Und dann zeigt sie mir dann immer wieder, guck, der oder die hat auch ein BlackBerry, siehst du?
So Zeug steht in der Gala drin. Und
nee, Gala nicht, aber wie heißen die anderen? Bunte und irgendwie so
Bild komische. Der Frau.
Nein, so schlimm Golden ist es jetzt auch wieder nicht. Also bitte. Ich merke schon, du bist da auch nicht so im Thema drin. Naja, egal, schauen wir mal.
Ja, aber
ich habe mir jetzt tatsächlich mal so eins ins Auge gefasst. Vielleicht kennt ihr das auch, das ist von Samsung ein Gerät und das heißt, wie heißt das? Galaxy Note heißt das, glaube ich.
Galaxy Note, schönes Gerät.
Das ist ein relativ großes Teil, finde ich gar nicht schlecht und das hat einen Stift dann dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das meinen Ansprüchen, die ich an so ein Gerät habe, ganz entgegenkommt. Mal sehen.
Bestell dir noch zwei Stifte, Tipp. Bestell dir noch zwei Stifte mehr dazu.
Wahrscheinlich hast du recht.
Die sind absolut schnellflüchtig.
Ach, das
und Faden. Es hat schon wahrscheinlich schon fast diese Größe hier, oder?
Ja, das könnte. So.
Mit dem zu telefonieren ist schon echt cool,
ganz,
muss ich sagen.
Ganz so groß ist es nicht.
Was hast du denn da? Das ist ja ein iPad Mini.
Nee, das ist kein... Nein, das
iPad
ist keine
Mini Nexus.
iPad Mini Nexus, nein. Ich werde oft dadurch gescholten, weil ich gesagt habe, ich sei so ein Apple-Fanboy. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal hier von Google das Original Nexus 7 geholt, weil mich der Formfaktor so mal interessiert hat, so von der Größe her. Und den finde ich auch toll, den Formfaktor. Ich finde ihn auch vom Gewicht her klasse. Der hat ja jetzt das ganz neue Android-Betriebssystem drauf, also neueste Version. Und bei den Original-Google-Geräten kannst du ja auch immer sicher sein, dass du die neuesten Versionen dann drauf hast. Aber ich muss ehrlich sagen, also man kann einen Haufen Zeug mit dem machen und man sollte sich auf alle Fälle darüber im Klaren sein. Damian, wenn du so ein Betriebssystem nimmst und das hat das Note auch drauf, das ist Android.
Ja.
Du musst den Hang zum Frickler haben.
Oh nee.
Du musst den Hang dazu haben, viel einstellen zu wollen.
Nee, will ich nicht.
Also dann wirst du richtig glücklich mit
so einem Betriebssystem. Man kann da alles einstellen.
Du kannst super alles einstellen.
Man muss bloß die Einstellung finden.
Man muss sie wieder finden. Aber erwarte nicht ein System, das extrem komfortabel ist, das Hand in Hand geht und so weiter. Das kannst du nicht erwarten.
Also das kann ich dir. Hand in Hand geht das auch.
Wenn du dich einarbeitest und wie es geht.
Aber man kann halt viel tun, man muss dann auch viel tun.
Ich kenne den Damian, der probiert es einmal und beim zweiten Mal, wenn es nicht funktioniert, sagt er,
bei der
Mist. Ja. Ja, das ja, du hast da noch mehr Biss, dich interessiert das. Okay. Für dich ist das dann eine Herausforderung, herauszufinden, wie das geht. Ja, und du recherchierst dann nochmal kurz im Netz. Ja, was gibt es da für Tricks? Das macht Damian aber nicht.
Nein.
So, der Damian braucht etwas, was tatsächlich funktioniert. Und vielleicht solltest du Windows noch abwarten.
Ja,
vielleicht wäre
also vielleicht
Windows Phone.
Windows Phone vielleicht ist das tatsächlich so die Plattform, die für dich am geeignetsten ist, ja, weil du machst ja eigentlich alles in Word. Und bei dir muss ja IT heißt ja für dich immer, ist das Word kompatibel? Kann das Word importieren? Kann das Word exportieren? Ja? Kann das Word ausdrucken? Dann ist gut.
Ja.
Also von daher würde ich das mal vielleicht noch abfahren.
Ihr seid wieder so nett heute. Ja. Ihr nutzt meine Schwäche nutzt ihr gerade aus.
Nein, tun wir natürlich
Ach,
nicht.
Wo?
Wir kommen jetzt zum Themenbereich, da kannst dann du, glaube ich, noch was dazu sagen, Damian, weil ich glaube, da hattest du auch eine Kolumne drüber geschrieben. Im Systemhausbereich gibt es ein Unternehmen, das jetzt die letzten Wochen so ein bisschen in den Schlagzeilen stand. Dieses Unternehmen heißt Toplink.
Ja.
Und dieses Unternehmen Toplink, die ich vorher auch nicht kannte, Anbieter von VoIP-Lösungen, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte Systemhäuser kaufen.
Ja.
Oder sich beteiligen oder wie auch immer.
Genau.
Und du hast, glaube ich, mal ein bisschen recherchiert zu der Firma Toplink.
Ja, ich hatte also in der letzten Woche, ganz genau so ist es, Christian, ich hatte in der letzten Woche diese Meldung gesehen. Und habe gedacht, ach, schau mal an, das ist ja interessant, wer ist denn eigentlich Toplink? Und habe dann festgestellt, schwierig Informationen über die Firma zu bekommen. Ja, die normalen Recherchen habe ich erst mal gemacht, Google mal geguckt und du hast zwar eine Homepage gefunden, aber auf der Homepage stand wohl natürlich ziemlich viel darüber, was die so machen. Mhm. Alles rund um das Thema Voice over IP. Also da scheinen die echt eine gute Expertise zu haben und wie ich später herausgefunden habe, haben die auch ein Forschungsprojekt laufen mit der, ich glaube, das ist die Uni Darmstadt, ein sehr interessantes Forschungsprojekt, nämlich in Bezug auf Sicherheit von Voice over IP Infrastrukturen.
Abhörsicherheit oder?
Ja, oder so. Was halt keine triviale Geschichte
Verschlüsselung
offensichtlich ist. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit der Firma und naja, also wie ich das auch geschrieben habe, es schlug einem schon das Misstrauen entgegen. Ne? Ich hatte dann den Mitarbeiter, der da angegeben wurde als Ansprechpartner für Presseanfragen, der machte das so im Nebenjob, eigentlich ist er Leiter Retail.
Aha.
Und er fragte dann auch so, ja, wofür wollen Sie das denn wissen? Was soll das für ein Artikel werden? Also ich habe das in meinem Leben schon so oft gehört. Ne? Was wollen wir denn da schreiben? Ne? Und ich habe halt dann gesagt, ja, ich finde das interessant, dass Sie hier an Systemhäusern sich beteiligen wollen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch interessant ist für Systemhäuser, weil da sind eine ganze Menge draußen, die suchen einen Partner oder die wollen ihre Firma verkaufen und so weiter und so fort. Und dann haben die dann doch noch ein bisschen was erzählt. Sie haben keine Umsatzzahl rausgerückt. Ich habe dann im Bundesanzeiger nachgeguckt. Die haben auch keine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht. Wohl eine Bilanz, aber die haben nur die kleinst mögliche Form dort veröffentlicht. Mhm. Da stehen dann keine Umsatzzahlen drin. Er hat mir gesagt, die machen 30 Mitarbeiter auf Nachfrage, haben 30 Mitarbeiter. Gut, jetzt nehmen wir einen Umsatz pro Kopf Umsatz von, sagen wir mal, 500.000. Dann stellst du fest, es ist noch eine relativ kleine Firma. Firma, es ist jetzt nicht irgendwie ein Riese, aber die haben zwei Kapitalgesellschaften im Hintergrund stehen, diese Firma Toplink, und offensichtlich ist jetzt Geld vorhanden, das heißt offensichtlich, also die haben mir versichert, Geld ist da, ja, und wir wollen unser Geschäft ausweiten in dem Bereich und dafür suchen wir Partner, die haben derzeit schon Partner, 70 Systemhauspartner in der ganzen Bundesrepublik und jetzt wollen sie vorzugsweise in dem Gebiet rund um Darmstadt in dem Bereich wollen sie halt noch Partner suchen, mit denen sie das Geschäft noch viel intensiver ausbauen. Und ich glaube, dass das, ich kenne jetzt wie gesagt Toplink nicht. Deshalb kann ich nicht sagen, super Unternehmen, ne, beteiligt euch damit. Aber ich glaube, die Idee, die dahinter steht, die ist es wert, sich damit zu beschäftigen. Weil wir haben hier ein Unternehmen, was hochspezialisiert ist auf ein bestimmtes Thema, was im B2B-Umfeld, glaube ich, also noch längst nicht ausgereizt ist. Und da jetzt als ein Systemhaus mit auf den Zug zu springen, um auch unter Zukunftsaspekten, Zukunftssicherungsaspekten dort meine Kompetenz noch zu erweitern oder auszubauen, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren.
Mhm. Naja, warten wir es mal ab. Also du kanntest Toplink auch nicht vorher, oder? Auch noch nie.
Nee, auch nicht was davon gehört.
Übrigens, ich habe ja immer diese Kolumne bei Heise Riese, da habe ich ja immer in Form so von einer E-Mail, dann schreibe ich jemanden an und die Antwort von dem Geschäftsführer ist schon da. Ich glaube, die müsste jetzt schon online stehen.
Kannst du was oder magst du was dazu sagen, was er geantwortet hat?
Nee, habe ich leider schon wieder vergessen. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung zu diesem TechData-Kongress, da hatte ich
wirklich... Keine Zeit.
Wirklich, ich habe es zwar gelesen, aber es ist sozusagen zum einen Auge rein, zum anderen wieder raus. Also insofern tut mir leid. Ich weiß, was ich noch weiß, er hat viel Reklame für sein Produkt gemacht und für sein Unternehmen. Und so.
Ja, ja.
Aber sonst kann ich da nicht mehr so viel zu sagen.
Okay.
Prima, ja, ansonsten zum Systemhausbereich hatte ich mir nur noch aufgeschrieben, das Wachstum bei Cancom verlangsamt sich, das habe ich deswegen mal reingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist es wert, noch kurz darüber zu sprechen, nachdem die Systemhäuser ja ein Quartal nach dem anderen hingelegt hatten, was sensationell war.
Gut, inzwischen hat ja auch Bechtle jetzt veröffentlicht, da sieht es ähnlich aus wie ähnlich bei Cancom. Ähnlich aus, ja. Die beiden entwickeln sich ja immer fast gleich. Und da war jetzt also das dritte Quartal auch nicht so zum Hurra-Brüllen. Ne? Ja. Also was ich noch weiß, ist, dass es auf der Profitseite halt einen Dämpfer gab, weil die ja auch Bechtle. Sehr viel bei Bechtle in diesem Jahr sehr viel im Personal investiert haben, auch durch die Übernahmen und so. Da haben sie halt den Kostenblock, die Leute müssen jeden Monat bezahlt werden und so. Und das hat schon ein bisschen die EBIT-Marge gedrückt. Mhm. Ist immer noch okay. Ne, also die machen ja keine Verluste oder sowas, aber ja. Ist nicht mehr so, wie sie schon gewesen ist. Mhm. Umsatz ist, glaube ich, sogar leicht
Umsatz ist gestiegen.
Ne?
Umsatz ist gestiegen. Ja. Bei Cancom war es umgekehrt. Da ist Umsatz schwächer gewachsen, aber Ergebnis besser gewesen.
Wir sind um 2,4% gewachsen, die
Cancom. Und das Ergebnis um
12%. Und genau.
Das Ergebnis um 12% bei Cancom?
Moment,
der Sekunde. Das EBIT sogar um 34%.
Ja, 22%.
Ui, also das, ordentlich. Das ist stark.
Ja.
Das können ja nur einmal.
Also im Vergleich zum Vorjahr und zum Quartal plus 4.
Das EBIT liegt mit 15,2 Millionen Euro um 22,6% höher über dem Vorjahreswert. Das wird also Vorjahreswert, okay.
Und übers Quartal sind es plus 4.
Ja, richtig.
Also das vom Ergebnis schon gut.
Ja. Gut,
aber Bechtle hat ja massiv Personal aufgebaut.
Ja, ja.
Ich glaube 640
Leute. Über 600 Leute. Über 600 Leute.
Also das, ja,
das ist sehr viel.
Das ist ja wirklich beträchtlich.
Ja, wie Damian schon sagte, auch durch Übernahmen eben. Ne?
Genau.
Da kommt ja die Kumatronik dazu.
Kumatronik, ja.
Das dürften ja auch ein paar hundert gewesen sein, schätzungsweise. Ne?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, 80.
80 Leute,
glaube ich,
ne?
Schon.
Glaube ja.
Gar nicht mehr?
Glaube ja.
Nun gut, so, machen wir weiter.
Naja, und um das nochmal eben, die Ausblick für die Systemhäuser jetzt die nächsten Monate und so fürs nächste halbe Jahr, der ist jetzt natürlich auch verhalten, ne, würde ich sagen. Also man braucht ja nur morgens das Radio zu hören und dann denkst du schon, oh weia, ne, das hört sich nicht gut an. Und wenn die Firmen draußen, wenn die halt melden, die jetzt nichts mit IT zu tun haben. Wir bekommen jetzt also die Schuldenkrise auch dann doch zu spüren und so. Da kannst du natürlich davon ausgehen, dass es dann auch die Systemhäuser, die diese Firmen dann IT-mäßig bedienen, dass dies dann auch irgendwann mal zu spüren kommen. Und das sieht man jetzt ja schon an den ersten Quartalsergebnissen halt von Cancom und von Bechtle. Und ich denke, das wird in den nächsten Monaten zunächst einmal also nicht besser werden. Hm?
Ja, insofern kann man fast froh sein, dass das Windows 8 noch kommt. Da geht vielleicht noch ein bisschen was wenigstens. Wenn man sich vorstellt, dass Windows 8 nicht kommen würde, Surface nicht kommen würde, also ein paar Hoffnungsträger zumindest, über die geredet wird. Ob sich denn dann auch wirklich was tut, wissen wir natürlich nicht. Aber vielleicht sehe es dann noch düsterer aus. Ne?
Mag sein. Aber glaubst du denn, Christian, dass Windows 8 jetzt sozusagen... Wie hat jemand hier gesagt, Big Bang-mäßig dann einschlägt? Und
Ich sehe es ähnlich differenziert. Also ich glaube im PC-Umfeld nicht. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass viele darauf gewartet haben. Hurra, jetzt habe ich gerade mal Windows 7 installiert, jetzt freue ich mich schon auf Windows 8, weil die unter der Haube ähnlich funktionieren. Also da ist kein großer Unterschied. Das Gekachle brauchst du auf dem PC nicht, außer du hast irgendwie so ein touchfähiges Ding, aber das hast du in der Regel nicht, weil bei den Ultrabooks, wenn du Touch hast, dann drückst du da drauf und dann kippt dein Notebook schon mal um. Das funktioniert gar nicht. Aber wo ich natürlich ganz klar Möglichkeiten sehe, ist eben im Tablet-Bereich. Ja. Ich glaube, dass es einfach nach wie vor viele Konsumenten gibt, die sagen, ich möchte nicht in das Ökosystem Apple einsteigen, aus welchen Gründen auch immer. Und die sich vielleicht auch mal mit Android ein bisschen beschäftigt haben, da auch nicht so ganz glücklich sind und halt sagen, naja, Microsoft Office, Microsoft ist ein mir bekanntes Betriebssystem, mit dem bin ich vielleicht auch groß geworden, mein PC hat es drauf, da weiß ich, kann ich so Office-Geschichten und so alles machen. Alleine deswegen glaube ich schon, dass da einiges gehen wird. Und was ich so gesehen habe, sind ja auch viele Experimente am Start, was Formfaktoren anbelangt, also die wildesten Konstruktionen, Mischformen aus Notebook und Tablet, wo du dann einfach das Display abnimmst und dann hast ein Tablet weiterhin mit dünner Tastatur, mit dicker Tastatur, mit Umdrehen des Monitors, also alle möglichen Größen. Ich denke, da steht jetzt zumindest mal für den Start für die Konsumenten eine relativ breite Palette zur Verfügung. Und dann wird man natürlich sehen, wie das Thema sich tatsächlich entwickelt, welche Formfaktoren sich rauskristallisieren. Natürlich auch, was dann kommen dann für Apps, ist ein ganz wichtiges Thema, was ja kommen darf für Programme. Und hochspannend sicherlich vor allen Dingen auch im Business-Umfeld. Man möchte das nicht meinen, aber Klaus Weinmann von Cancom hat ja nochmals bekräftigt und bestätigt gesagt, der Kauf der Glanzkinder, also dieses App-Entwicklungsunternehmens, hat er schon einfach auch in weißer Voraussicht dahingehend gekauft, weil er sagt, Apps, das wird ein riesen Markt werden. Und das war auch auf der Microsoft Partnerkonferenz sehr stark zu hören, zumindest von Seiten von Microsoft, die immer gesagt haben, Apps werden euch noch ganz neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Man denke nur daran, du kannst eben jetzt zum Unternehmen hingehen, die dann Tablets im Einsatz haben und sagen, du kannst jetzt deinen Urlaub über so ein Tablet einreichen oder eine Reiseantrag stellen. Also selbst solche banalen Dinge, ja. Einfach so bestimmte Arbeitsprozesse, die dort regelmäßig ablaufen, kann man da jetzt eben drauf machen. In einer geschützten und für andere Leute nicht zugänglichen Art und Weise, was ja immer ganz wichtig ist. Ne? Das heißt, du kannst unternehmensweit bestimmte Apps ausrollen und die gibt's dann auch nur in diesem Unternehmen. Das, denke ich, ist schon ein ganz spannender, interessanter Ansatz. Vor allem für die Partner, die es eben verstehen, jetzt in ein Unternehmen reinzugehen und die Prozesse auch zu begreifen, die dort stattfinden und dann entsprechende Lösungen anzubinden. Mhm. Also von daher denke ich ja. Mhm. Ich glaube, das dürfte durchaus ein Erfolg werden.
Mhm. Ich denke, die wirklich interessante Frage im Zusammenhang mit Windows 8 ist, welche Geräte werden demnächst auf den Schreibtischen stehen und wie wird sich das Arbeiten zukünftig gestalten? Ja, ja. Geht das weiter mit Tastatur und Maus? Glaube nicht.
Ich glaube schon.
Glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Also ich glaube nicht, dass das noch endlos so weitergeht. Das wird sich meines Erachtens ändern. Muss man abwarten. Microsoft wettet drauf, dass es sich ändert.
Also da gibt es so
ein paar Touch-PCs, dass es sich ändern wird.
Da läufst du nachher mal vorbei, wenn du Zeit hast an diesen Touch-PCs, also wo du dann Windows auf dem Rechner machst, sozusagen. Da ist es zwar mal ganz nett, wenn du da irgendwo drauf drückst, aber wenn du dir vorstellst, dass du 8 Stunden vor so einem Gerät sitzt, ja, und das noch nicht mal, ja, wo du immer nur so rumtippst, das wird nicht funktionieren.
Nein, das glaube ich auch. Ich glaube,
bestimmte Anwendungen ja.
Ich glaube nicht, dass wir heute schon die Geräte sehen.
Vielleicht kommen auch noch andere Sachen, das weiß man nicht.
Ich denke, es wird sich entwickeln und ich denke, wenn das Ding in Fahrt kommt, wird sich sehr schnell entwickeln und Apple wettet drauf, Google wettet drauf und Microsoft auch. Die interessante Frage ist, in welche Richtung geht's.
Ja, ja.
Aber es wird kommen.
Naja, im mobilen Bereich ist das natürlich schon wieder eine andere Sache.
Im mobilen Bereich sind wir schon komplett da.
Ganz klar. Wobei im Office-Bereich, also wo wir halt immer noch an den Schreibtischen sitzen, vielleicht reicht da einfach meine Fantasie nicht aus. Aber da fällt es mir doch sehr schwer vorzustellen, mir vorzustellen, wie ich eine Excel-Tabelle ohne Tastatur. Ich kann mir vorstellen, wie ich das machen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es machen möchte.
Es ist nicht, ne, sehr ergonomisch.
Ja, ja, aber ich habe mir früher auch nie vorstellen wollen, was in Excel machen zu müssen.
Ja, ja. Das ist heute
so, fängt das, so fängt das ja mal an.
Das stimmt allerdings.
So fängt das ja mal an.
Was wäre die Welt ohne Excel?
Oder ohne PowerPoint.
Ja, ja.
Und ich meine, schön ist ja anders.
Schön ist anders.
Aber alle Welt macht's. Und das ist ja eigentlich eine Brücke.
Also eine Welt ohne Word oder Textverarbeitungsprogramm von irgendeinem kann ich mir kaum vorstellen.
Also eine Welt ohne, ist klar. Eine Welt ohne Microsoft Word finde ich sinnvoll.
So weit würdest du sogar gehen.
Nein. Aber ich bin das, also, ich bin durchaus Fan.
Ja, klar.
Na, wirklich. Ich bin nicht Office-Fan, ich bin Word-Fan. Bin ich. Ich finde Word ein sensationelles Produkt.
Ja gut, wir von der sozusagen schreibenden Zunft.
Ich verfolge es seit
Version
2.0 oder so.
Ja, ich schreibe da aber auch nur drin.
Die, ja, was denn sonst?
Alles, was da oben in diesen Symbolleisten ist, das interessiert mich eigentlich meistens nicht.
Ehrlich?
Nee, wo Aufzählungen sind, interessiert mich vielleicht noch bei der ersten, zweiten, drittens. Wo ich die Schrift umstelle und größer und kleiner mache, aber viel mehr brauche ich da eigentlich.
Ehrlich?
Nö.
Also seit Word...
Du bist Power.
Seit Word 5 für DOS habe ich so ziemlich alle Funktionalitäten, die das hat, schon mal verwendet.
Ehrlich?
Ja. Ja, ja, absolut. Absolut. Ja,
okay.
Doch, man kann da wirklich interessante Dinge
machen. Man kann da tolle Sachen machen.
Ja,
ja klar.
Wirklich. Kannst du mit anderen nicht so.
In dem Zusammenhang kurz die Frage an euch, weil wir gerade bei Microsoft sind. Ihr habt ja sicherlich auch mitbekommen, Steve Ballmer hat er seinen Bonus nicht ausgezahlt bekommen. Zumindest nicht in voller Höhe, soweit ich weiß. Ne?
Ja, habe ich
nur ganz beiläufig erfahren.
Der Rest des Managements hat ihn aber bekommen.
Ach ja?
Was hat denn der in den Zielen stehen gehabt, dass das nicht
bekommen hat? Ich weiß es ja nicht. Aber Frage an euch, ist euch da irgendwie noch im Nachgang irgendwas bekannt geworden?
Nein.
Warum und weshalb?
Nein.
Für das letzte Geschäftsjahr.
Ja.
Das muss ja für das abgeschlossene Geschäftsjahr gewesen sein.
Ja, sicher.
Keine Ahnung.
Er hätte nicht alle seine Ziele erreicht.
Er hat nicht alle seine Ziele erreicht. Deswegen hat er das nicht gekriegt. Ja. Welches Ziel hat er nicht erreicht? Keine Ahnung.
Wissen wir nicht.
Ich glaube jetzt nicht, dass Steve Ballmer deswegen am Hungertuch nagt. Aber es ist ja schon ein deutliches Zeichen dann auch vom Aufsichtsrat, zu sagen, wir gestehen dir den Bonus nicht zu. Ne?
Ja.
Ja. Ja.
Und dann, dass das dann auch so öffentlich wurde, finde ich irgendwie auch interessant.
Das wird ja veröffentlicht.
Die
sind ja veröffentlichungspflichtig, auch was die Vorstandsbezüge etc. angeht.
Ja.
Das wird immer veröffentlicht.
Es wird immer veröffentlicht, aber es wird keine Pressemitteilung rausgeschickt mit der
Headline. Die haben vermutlich keine Pressemitteilung rausgeschickt, was drin steht.
Das heißt, irgendein...
Das steht wahrscheinlich irgendwo am Rande von...
So eine Schnüffelnase oder so hat das rausgekriegt oder einer vom Aufsichtsrat hat wieder geplaudert und oder so. Ach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ich meine,
ja, irgendwie egal. Ja, ist halt auch irgendwie so ein Zeichen, ne? Fand ich schon. Also...
Aber Christian, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe auch schon mal meinen Bonus nicht voll bekommen, weil ich irgend so ein Ziel nicht erreicht hatte. Vielleicht war mir das jetzt nicht so wichtig oder das war jetzt irgendwie mit einer Arbeit verbunden, die ich überhaupt nicht ausstehen konnte. Oder es war auch, jetzt sagen wir mal, nicht so vom Entgelt her nicht so dotiert, dass ich gesagt habe, oh komm, lass stecken.
Also, sieht man das wahrscheinlich auch anders. Ich denke, sowas und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch in die Öffentlichkeit gerät, aus welchen Gründen auch immer dann noch breit getreten wird,
steckt ja
dann oft schon ein bisschen Politikum auch
natürlich
dahinter.
Zumal
man möchte ja auch, dass das dann gelesen wird.
Und,
ne?
Und zumal natürlich Steve Ballmer sowieso unter Beobachtung steht, schon seit einiger Zeit.
Forbes-Liste.
Viele fragen sich, trifft er die richtigen Entscheidungen? Ist er noch der richtige Mann, um das Unternehmen zu führen? Das geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Und da ist sowas natürlich dann, wie sagt man, Wasser auf die Mühlen derjenigen, die halt eben ihn das kritisch sehen.
Ja, richtig. Lass uns vielleicht noch kurz drüber sprechen.
Ist nicht auf die Schnelle.
Da kann vielleicht der Andreas ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du es dann nachverfolgt hast. Sie hat es noch reingeschrieben. OCZ, ein auch dir bekanntes Unternehmen.
Ja.
Ich glaube, da hatten wir mal unlängst drüber gesprochen. Die machen so SSDs.
Mhm.
Die sind ja auch ordentlich in Straucheln geraten.
Man hat sich zunächst vom CEO getrennt.
Zuerst hat man sich vom CEO getrennt, genau.
Und dann hat man die Abfindung veröffentlicht, was ja bei börsennotierten Firmen üblich ist, also die Abfindung des CEOs, die war jetzt nicht so üppig. Und einen Tag später hat man dann gesagt, man hat falsch bilanziert und muss neu bilanzieren. Das ist Status.
Das ist Status, ja.
Was genau nicht funktioniert, oder wo es genau hängt, weiß ich nicht. Die Meldung war sehr pauschal.
Die war sehr pauschal.
Also man reicht das bei der Börsenaufsicht ein.
Die haben auf alle Fälle schon gesagt, dass sie tief ins Minus rutschen werden.
Also man hat erheblich zu hoch bilanziert.
Der CEO ist ja deswegen von Bord gegangen, weil rausgekommen ist, dass er beim Preissuchportal Geizhals.at manipuliert hat. Und aufgrund dessen eben dann auch seinen Hut nehmen musste. Und ist eigentlich schade so ein bisschen um dieses Unternehmen, ehrlich gesagt, dass da im Moment so viel Trubel ist, weil die sind eigentlich in einem Markt unterwegs, der im Moment gut abgeht. Also ja. SSD-Geschäft läuft natürlich sehr gut, es werden immer mehr in Notebooks auch verkauft, es gibt einen riesen Nachrüstbedarf und insofern müssten die eigentlich super im Fahrwasser liegen. Und da hast du da irgend so einen, der dann anfängt hier Preisportale irgendwie zu manipulieren.
Also ich denke, da gibt es sehr viel hausgemachte Schwierigkeiten. Vor allem ist das vor dem Hintergrund ein bisschen schade, dass die gerade im Unternehmensmarkt durchstarten, sehr interessante Technologie aus in Israel gekauft haben für Beschleuniger SSDs für virtualisierte Umgebungen. Also technologisch ist das Unternehmen hochinteressant. Es gab ja kürzlich auch kurzzeitig das Gerücht, Seagate wäre interessiert und würde eine Übernahme planen, was meines Erachtens erheblich viel Sinn macht.
Ja, sicherlich.
Also wirklich interessantes Unternehmen und so ein bisschen schief und muss man abwarten, was passiert, wie die neu bilanzieren. Und es sieht ja so aus, als würde man einen doch sehr massiven Neuanfang machen.
Die haben inzwischen,
ja, sie haben inzwischen auch einen neuen CEO. Sie hatten der Marketing, meines Erachtens der Marketingchef, war Interim-CEO, aber nur sehr kurz. Und sie haben jemanden Neuen aus der Halbleiterbranche.
Ja.
Und das klingt alles sehr solide.
Ja, dann hoffen wir mal, dass sie wieder schnell auf die Beine kommen.
Das muss man jetzt ein bisschen beobachten, was da wirklich los gewesen ist.
Ich habe hier einen Punkt aufgeschrieben, da frage ich aber vorher, ob ihr darüber sprechen wollt oder ob wir da noch gemeinsam bis zur nächsten Folge einen Faktencheck machen, bevor wir uns dann auf sehr dünnen Eis bewegen und vielleicht noch die eine oder andere Stimme einholen. Wir haben ja von außen den Hinweis bekommen, wir mögen uns doch bitte mal die wirtschaftliche Lage bei der Synaxon anschauen.
Ich habe in die Zahlen mal reingeschaut.
Mal reingeschaut?
Ja.
Die sind ja natürlich auch einsehbar, die Zahlen. Und ich versuche die jetzt hier gerade zu laden, aber wieder Probleme mit dem WLAN.
Wie immer. Also die Problematik bei der Synaxon war ja gestiegene Umsätze, geschrumpftes Ergebnis oder massiv geschrumpftes Ergebnis.
Also Umsatz ist, ich habe es jetzt gerade aufgerufen, ich lese es vielleicht mal kurz vor, Q2 2011 lagen sie bei 6,544 und in Q2 2012 dann bei 7,3, also ein Umsatzanstieg von 11,7%. Und in diesem Zeitraum ist das EBIT von 2011 von 201 auf minus 114 runter.
Ja,
das ist schon ganz ordentlich, minus 37%. Ne?
Und der Cashflow ist runter und der Umschlagshäufigkeit des Warenbestandes. Tatsächlich haben die erheblich Mitarbeiter aufgestockt.
Ja.
Erheblich. Das geht natürlich
von 130 auf 150, ne? 20 Leute mehr.
Und sie haben ganz massiv, und das hat mit Warenumschlag meines Erachtens was zu tun, aber womöglich auch mit Cashflow und natürlich mit dem Ergebnis, die Online-Shop-Aktivitäten hochgefahren. Und wenn du die Online-Shop-Aktivitäten hochfährst, dann hast du auf der anderen Seite natürlich einen massiven Effekt im Ergebnis. Das siehst du immer dann, wenn zum Beispiel ein Systemhaus einen Online-Shop übernimmt. Bei der Cancom hat man das gesehen, als sie Home of Hardware übernommen hatten. Da hatte man plötzlich einen sehr hohen Umsatzblock mit sehr geringer Profitabilität. Und das erklärt das meines Erachtens. Der interessante Punkt ist, jetzt mal einen Schritt zurückgegangen und mal nochmal im Kopf bewegt, was der Karl Trautmann heute Morgen erzählt hat, weshalb man bei Notebooks billiger eingestiegen ist. Der Betrieb eines eigenen Online-Shops ist ein ganz massiver Kostenblock, mhm. bringt extreme Risiken, pusht den Umsatz relativ kurzfristig nach oben, aber natürlich auch das gebundene Kapital und ruiniert dir deinen schönen Ertrag, den du zum Beispiel mit Dienstleistungen im Bereich Kooperation erwirtschaftest, der ja eigentlich recht schön ist. Mhm. Weil das Ergebnis von Synaxon ist ja eigentlich immer recht ordentlich gewesen.
Ja.
Also so erklärt es sich meines Erachtens. Sie hatten auch im Kommentar da einiges zugeschrieben. Also die Online-Shop-Aktivitäten sind schon beträchtlich. Woraufhin mir dann ein Systemhaus die Frage gestellt hat, ja, warum betreiben die denn einen Online-Shop? Das müssten doch eigentlich deren Partner tun. Und da sind wir dann wieder bei der Brautmann-Geschichte von EP und einer Beteiligung bei Notebooks Billiger.
Also ich treffe den Frank Röbers jetzt Anfang November.
Ah, wunderbar.
Gehe ich mit ihm zum Essen und dann werde ich ihn gerne mal darauf ansprechen, wenn es nicht sehr gut ist, sogar selber ansprechen.
Das ist ja wunderbar, mhm. das ist prima. Dann heben wir uns das Thema noch ein bisschen fürs nächste Mal auf und schauen mal, was wir noch drauf haben, über das wir noch vielleicht kurz sprechen können, ob da noch was ganz Wildes drauf ist.
Zwei Insolvenzen hat es die Woche gegeben, sollten wir vielleicht noch sagen, nämlich die KM, die K&M.
Ja. K&M Elektronik, ja.
Mit 30 Laden, das Thema stationärer Handel, mit 30 Ladengeschäften, 33 Ladengeschäften und einem Online-Shop, also ist eine relativ große Insolvenz. Wobei es bei dem Unternehmen vor allem im Einkauf schon seit einer ganzen Zeit gehakt haben soll. Und die zweite Insolvenz ist Ready for Computer aus Augsburg.
Die kenne ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Das ist ehemals Hoffmann und Überall. Und da soll es aber zu Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit steuerlichen Dingen gekommen sein. Ich habe dann mal rumgefragt und habe mal gesagt, sag mal, ist das jetzt ein Trend? Es gibt ja Leute, die das beobachten, gerade in der Distribution. Ist das jetzt ein Trend? Gehen jetzt Händler verstärkt pleite, weil der Sommer schwierig war oder das Geschäft halt insgesamt schwierig ist? Und die Antwort war, nein, ist kein Trend. Das sind zwei Einzelfälle, die sehr speziell gelagert sind. Tatsächlich ist es aber so, dass das Klima vor allem von Bankenseite für Händler rauer wird. Das heißt, Kreditlinien, die auch mal über den normalen Zeitraum hinaus verlängert wurden, werden dann jetzt gekappt und müssen neu verhandelt werden. Also die Banken sind sehr viel rigider geworden und im nächsten Jahr wird das noch erheblich sich verschärfen. Jetzt wird es hier ein bisschen unruhig im Saal, gell?
Ja, die machen jetzt dann hier gleich ihre Award-Verleihung an. Und mit denen wollen wir dann natürlich auch nicht konkurrieren.
Wir nicht.
Können wir auch
nein,
gar nicht.
Nein.
Die haben wahrscheinlich noch
stärkere Anlage.
Stärkere Anlage, genau. Und insofern, denke ich, sollten wir langsam zum Ende der Folge kommen. Eine Nachricht noch aus dem Personalbereich, die ich gestern noch mitbekommen habe. Derjenige war auch gestern auf der Veranstaltung. Der Jörn Taubert, Amazon, kennt ja vielleicht der eine oder andere, macht ja dort die Alternativbereich, ist nicht mehr bei dem Unternehmen oder wird das Unternehmen verlassen.
Tatsächlich?
Ja, er hat dort
das ist interessant.
Wohl gekündigt. Aha. Und geht nach meinen Informationen zur Firma Sonos. Kennt vielleicht der eine oder andere? Sonos. Die machen
Radios?
Im Musikbereich, diese weißen, edlen, netzwerkfähigen Teile, die teures Geld kosten und wird da tätig werden. Das kann ich vielleicht zumindest noch nachschauen.
Ich hab jetzt vorhin gehört, dass ein Vertriebsleiter bei LG aufhört.
Ein Vertriebsleiter? Oder?
Ich glaube, der Oliver Kuhn.
Oliver Kuhn? Oder?
Moment.
Weiß ich zumindest nichts davon. Aber Andreas schaut schnell in seine Mails oder SMS.
Ich schaue schnell. Hallo. Oliver Kuhlen, LG geht von Bord, habe ich vorhin empfangen.
Okay.
Konnte ich aber noch nicht bestätigen. Aber sehr zuverlässige Quelle. Sprich, neue Personalie bei LG, da gibt es ja wieder ständig Personalie.
Ja, es ist irre.
Ei, Wahnsinn.
Es ist irre, die Geschwindigkeit hat, ja, das stimmt allerdings. Okay, dann, ich habe mir noch vier Sachen rausgesucht zum Thema heute vor 10 Jahren. Wenn ich mir jetzt schon die Mühe gemacht habe, sage ich wenigstens die Schlagzeilen noch.
Ja, das interessiert uns ja.
Die oberste ist nämlich ganz interessant.
vor 10 Jahren, Terratech steigt ins Grafikkartengeschäft ein.
Ach, schau an.
Ja, damals fing das bei denen an, dass sie versucht haben, den Kurs neu zu definieren und nicht gefunden haben.
Genau. Dann
Apple, das muss teuer gewesen sein damals, der Einstieg.
Ja. Dann Apple fällt tief und schreibt tiefrote Zahlen.
Schön.
Vor 10 Jahren. Tiefrote Zahlen geschrieben. Dann in dem Zusammenhang Systemhaus Cancom fährt beinharten Konfrontationskurs gegen Apple. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war in der Zeit, als Apple sein komplettes Partnerprogramm renoviert hat und da abartige Dinge drin standen, so dass der Weinmann schier ausgeflippt ist. Ja. Und ich habe da lange damals mit ihm geschrieben, habe dann auch ziemlich ausführlichen Artikel drüber geschrieben, der dann auch für Aufsehen sorgte. Und da weiß ich noch, da war ich auf der Systems und dann kam Weinmann mit noch irgendeinem Vorstand und noch 2 Leuten dazu und hatten mich gesucht auf der Messe, um diesen Artikel wieder ein bisschen zu entschärfen, weil sie Ärger gekriegt haben. Ne? Aha. Und hatte sich da doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt sozusagen. Ja, und da stand natürlich auch viel auf dem Spiel. Und Cancom ist halt einer, oder war damals auf alle Fälle der größte Apple-Reseller.
Ja.
Und von daher war es natürlich dann auch, musste er ein bisschen vorsichtig sein. Aber so ist Klaus Weinmann halt, der äußert es da auch mal ganz gern. Wir werden ja, wie gesagt, auch versuchen, ihn jetzt dem nächsten Mal bei Channelcast dabei zu haben. Ich glaube, das wird auch ganz interessant. So, das war es dann eigentlich. Picks haben wir keine rausgesucht, wir werden keine Filmbesprechungen machen heute. Ein Tipp vielleicht von mir noch, ich habe noch eine schöne App, auf die ich allerdings auch noch selber warte, weil sie es derzeit nur im amerikanischen Store gibt. Diese App sollte sich man mal merken, die heißt Twist. Und die macht Folgendes, ihr kennt es sicherlich auch, ihr verabredet euch mit irgendjemand an Ort X um 16 Uhr. Ja, dann fährst du irgendwie los im Auto, also sag mal, du willst jetzt jemanden in Stuttgart treffen, Damian, um 16 Uhr, übermorgen. Dann steigst du irgendwie um 12 in dein Auto und fährst mal langsam los und dann irgendwie kurz vor Augsburg stehst du schon das erste Mal im Stau.
Ja.
So, was machst du? Rufst deinen Gegenüber an, sagst du, es wird auf alle Fälle später, Viertelstunde, musst du noch warten. Dann fährst du weiter, Unfall kurz vor Ulm. Ja, Vollsperrung, stehst du eine Stunde, rufst du wieder an. Ja. Und so geht's weiter. Was diese App jetzt macht, die macht Folgendes. Die sagt, der Person X habe ich einen Treffpunkt um 16 Uhr in Stuttgart, dort und dort. Und dann drückst du nur auf den Knopf, wenn du losfährst, egal wie du dich bewegst. Und diese Person wird automatisch immer darüber benachrichtigt, wenn du später kommen solltest. Mhm. Und zwar auch genau, um wie viele Minuten du später kommst. Mhm. Der trackt es also ständig, ohne dass du etwas dazu tun musst und ohne dass dein Gegenüber diese App auch haben muss.
Ah ja.
Also die versucht ihn dann per E-Mail zu erreichen oder per SMS zu erreichen oder sonst wie zu erreichen. Aha. Das finde ich eine sensationelle schönes Produkt, sowas, oder eine wirklich tolle Idee, weil du ansonsten halt ständig am SMS schreiben oder am Abstimmen bist oder anrufen, ne? Und ich komme später und dann freut er sich schon und dann dauert es aber doch länger und so geht es dauernd hin und her.
Aha.
Und so hat man halt zumindest, kann man draufschauen, aha, da steckt er, dann kann ich noch einen Kaffee trinken gehen oder einkaufen gehen. Also Twist heißt diese App für iOS und gibt es, wie gesagt, im Moment nur im amerikanischen Store, soll aber nach Europa kommen. Ich habe die Entwickler tatsächlich mal angeschrieben, weil es mich da sehr interessiert hat. Nächste Folge dann im November. Termin haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber ich gehe mal fast davon aus, dass dann auch wieder Ende November wird. Ob wir dann im Dezember noch eine schaffen, werden wir sehen. Dezember ist ja dann doch terminlich immer sehr eng. Für all diejenigen, die den Podcast das erste Mal hören, und da gibt's ja doch nun mal einige, die jetzt erst auf Channelcast gestoßen sind, uns gibt es im iTunes Store auf alle Fälle. Wir würden uns riesig freuen, wenn dort noch ein paar mehr Bewertungen reinkommen würden zu dem Format, so wie wir es machen. Würde uns auf alle Fälle freuen. Ansonsten kann ich nur empfehlen, Podcast kann man auf Smartphones hören, egal ob Android, ich habe es hier auf dem Nexus auch ausprobiert, gibt es ganz tolle Apps dafür. Auf iOS natürlich hier die Empfehlung Instacast. Man kann es machen wie Damian, als MP3 runterladen, auf CD brennen und ins Auto reinschleppen, aber es geht weitaus bequemer. So, dann...
Er kann es nicht lassen.
Nein, das war so eine schöne Steilvorlage.
Aber es geht wenig hardwarefreundlicher.
Aber es geht weitaus weniger hardwarefreundlicher, das ist wichtig. Genau, dann vielen Dank euch beiden.
Ja, vielen Dank, Christian.
War ein anstrengender Tag heute für dich, Damian, ne?
War für mich sehr anstrengend, gestern Abend auch schon, und ich bin jetzt auch ganz froh, dass er dann zu Ende ist, muss ich gestehen.
Ja. Kann ich mir vorstellen, genau. Ja. Wir stürzen uns wahrscheinlich ein bisschen ins Getümmel.
Wir stürzen uns jetzt gleich ins Geschehen.
Ich baue noch in Ruhe ab und wünsche mal euch da draußen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Servus. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Servus.
Dieser Channelcast wurde Ihnen präsentiert von Tech Data.